Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei Hooked on Topic Nummer 734. Mit mir sitzt hier Thomas Goik.
Hallo.
Und Leo Schmidt.
Hallo.
Ich sitze heute in Badehose hier, weil ich keine kurzen Hosen mehr hatte und ich mal wieder Sachen in eine Waschmaschine schmeißen muss.
Tom sitzt
ebenfalls in der normalen kurzen Hose hier. Dankeschön. Leo hat tatsächlich der verrückte Boy eine lange Hose an. Erkläre diese Entscheidung.
Also, der Fairness halber, ich habe als Ausgleich gar keine Unterhose an.
Ja, okay, das sehe ich aber, also...
Ja. Was
das weiß man über dich.
Keine News generell.
What else is new? Und darüber hinaus, also was ihr jetzt auch nicht seht, weil ich sitze, ist, die hat halt hinten auch den Arsch frei.
Ah!
Ja, wie im Krankenhaus.
Ich wollte gerade sagen, ist er wieder ausgebrochen, der Leo. Mhm. Wir sitzen heute hier, um mit euch über Reboots zu sprechen. Und darüber, was vielleicht auch Reboots sind, weil da gibt es ja verschiedene Theorien und Interpretationen davon. Ich glaube, wir alle teilen uns so ziemlich eine Interpretation, nämlich halt die faktisch das korrekte.
Das wird sich gleich zeigen, glaube ich.
Aber wir wollen mal darüber sehen, ob wir doch jemanden ausschließen müssen aus diesem Kreis.
Ob wir auch danach Hook, ja. Time to 3 und überhaupt alles rebooten müssen.
Mhm. Also, wisst ihr, was total kacke ist, wenn man so eine Badehose anhat, einfach unterwegs? Die haben dieses Netz.
Ist das wirklich eine Badehose?
Das ist eine Badehose. Ich habe hier so ein, warte mal, hier ist irgendwo so ein, siehst du das Netz hier?
Tom dachte bis gerade, du machst einen Witz.
Nee, ich dachte wirklich so ein Witz. Nein, also sie sieht halt nicht aus wie eine Badehose, weil die einfach schwarz ist, aber sie hat trotzdem so ein Netz innen drin.
Auch wenn du jetzt so ein
Das ist das sogenannte Internet, was in den Zwischenräumen der Badehose dafür sorgt.
Wenn du jetzt einen Pool siehst, könntest du quasi sofort reinspringen.
Ja, mal gucken, wenn wir hier gleich eine Stunde podcasten, dann.
Dann ist hier ein Pool.
Denn das ist, was mit eurem Patreon-Geld passiert, oder? Eurem Steady-Geld. Hier wird der Pool angeschafft.
Der Tom kauft ständig irgendwelche elektrischen Scheiß statt.
Wir wollten nicht nur darüber reden, was überhaupt ein Reboot ist. Wir wollten dann vor allem auch, also wir werden zwangsläufig ein paar Beispiele natürlich bringen bei dem Thema. Yes. Aber vor allem geht es uns, glaube ich, auch darum, dass wir darüber reden, was macht denn eigentlich ein gelungenes bzw. auch ein misslungenes Reboot aus? Worin steckt der Kern dessen, wann ein Reboot gelingt oder nicht? Was, denke ich, ein sehr komplexes, vielschichtiges Thema ist, zu dem wir vielleicht jetzt nicht das letzte Wort oder alle Worte sagen können werden hier. Aber ich glaube, es ist ganz lohnend, darüber mal ein bisschen zu spekulieren und nachzudenken.
Ja, vor allem, weil es ja momentan das ein oder andere Reboot auch gab und geben wird. Und das gerade ganz gut passt. Aber ich finde, zuerst sollten wir mal wirklich klären, was wir denn als Reboot bezeichnen. In der Regel ist es ja eine Reihe oder ein Spiel, das es schon mal gab und wo dann, ohne die Kontinuität fortzusetzen, von vorne angefangen wird, eventuell auch ein spielerisches Reboot stattfindet, also dass sich Mechaniken grundlegend ändern, aber eben der Markenname gleich bleibt. Ein Beispiel dafür ist die Tomb Raider-Reihe, die ja mehrere Reboots im Wesentlichen erfahren hat, wobei ich zum Beispiel gerade nicht weiß, ob Tomb Raider Legend kanonisch fortsetzt, was davor passiert
ist. Da wird es schon interessant, weil Legend ist schon ein Reboot, aber Anniversary ist halt wieder Remake.
Genau, ja, ja.
Aber trotzdem ein Sequel zu Legend.
Ja.
Deswegen.
Aber 2009 ist ein Reboot.
Also 2009 ist auf jeden Fall
mehr.
Wir meinen gerade die Trilogie davor.
Ja.
Legend,
ja, Anniversary.
Was war das letzte?
Underworld.
Genau, Angel of Darkness war das letzte davor. Weil da haben sie einfach gesagt, wir haben einen Reboot gemacht, aber wir machen jetzt trotzdem einen Remake, dass dann ein Sequel zum Reboot ist.
Ja.
Aber eine ziemlich coole Idee war.
Also die Sache ist die, Tom, du hast gerade ein paar Sachen gesagt, die dir bei dem Thema einfallen, aber meine Frage wäre, was davon ist wesentlich? Was davon ist wirklich wesentlich das, was ein Reboot ausmacht? Weil zum Beispiel der Neustart der Gameplay-Mechaniken oder so. Ich glaube, das geht zwangsläufig einfach damit einher, dass ein Reboot zeitlich später erfolgt. Es passiert halt zwangsläufig eine Modernisierung auf die eine oder andere Weise. Aber es gibt auch Reboots, bei denen man sagen kann, ja, das ist abgesehen davon, dass ein paar moderne Standards angelegt werden oder so, ist es im Kern wirklich eigentlich dasselbe Gameplay. Ich würde es wirklich festmachen, einfach an diesem Begriff des Neustarts der Kontinuität der Reihe. Beziehungsweise wenn, es gibt ja auch Spiele, die haben überhaupt vorher gar keine Handlung in dem Sinne oder sowas. Mhm. Und dann ist es halt einfach ein modernes Reimagining dessen, was später passiert. Weil wir vorhin beim Beispiel, also bei der Frage waren, gute und schlechte Reboots. Es gibt zum Beispiel eins von Space Invaders.
Mhm.
Oh ja,
das
hatten wir
bei
2003. Ja.
Aha.
Und das erste Space Invaders hat keine Story in dem Sinne.
Mhm.
Deswegen, ich weiß nicht, an solchen Stellen könnte man halt zum Beispiel den Begriff Reimagining benutzen oder so, aber ich würde jetzt niemandem dafür auf die Fresse hauen, wenn er da Reboot sagt. Bei anderen falschen Benutzungen von Reboot würde ich Leuten auf die Fresse hauen, sogar sehr massiv.
Ja, also ich würde da tatsächlich gar nicht so direkt zustimmen, weil für mich ist das nicht nur jetzt, also wenn ich an einen Reboot denke, dann denke ich daran, hier wird eine Serie sich genommen, für die man für gewisse Dinge kennt. Dafür steht die Serie. Und wenn die dann so einen geheimen Weg, um zu sagen, ja, also eigentlich sind wir schon ein Sequel, zwinker, zwinker, aber dann trotzdem alles grundsätzlich verändert, dann fände ich es, glaube ich, legitim, das als Reboot zu bezeichnen, weil jeder dann weiß, was gemeint ist. Aber das ist vielleicht dann auch eher so.
Ich glaube, da muss man mal auf Beispiele gehen, weil mir fallen jetzt zwei Sachen ein, wo man diskutieren könnte. Doom 2016 ist doch ein
das
Reboot.
Das würde ich sagen, ist ein Reboot.
Aber nicht erzählerisch.
Nee. Es ist doch immer noch das passiert, was in Doom 1 und 2 passiert ist. Der Doomslayer ist doch bekannt dafür, der Doomslayer zu sein.
Du kannst das, also ich wusste das zum Beispiel jetzt nicht. Weil
ich bin mir auch nicht 100% sicher.
Ich bin da mal eingestiegen. Weil die Sache ist die, du beginnst das Spiel, es gibt keine Indikation für irgendwas, was vorher passiert ist. Es ist völlig standalone. Du wachst halt irgendwo auf dem Mars. Und bist halt, ob sie irgendwo an einem Rand in einem Interview gesagt haben, ja, das ist immer noch derselbe und alles Vorherige ist passiert, ist doch Bockwurst.
Nee, das ist ja schon im Spiel. Also die Dämonen haben halt Angst vor dir, alle, und die Audiotagebücher erzählen halt von dem.
Das merkt man mal nicht viel.
Naja, es gibt halt diese komischen Demon-Audiobooks, was ja so lustig ist, Audio-Diaries, wo sie halt quasi von den Ereignissen erzählen, von dem Vorgänger, wie halt der Doomslayer die Hölle komplett zerstört hat und deswegen haben sie alle Panik vor dir. Es gab auch, da kann ich jetzt aber nicht aus erster, also ich hab halt die ersten beiden Dooms nie selbst wirklich so richtig gespielt, deswegen kann ich da nur aus irgendwie zweiter Hand drüber berichten, aber ich habe halt auch Leute schon drüber spekulieren sehen, wie das Ende von Doom 2 zum Anfang von Doom passt, dass der irgendwo einbalsamiert wurde oder sonst irgendwas, das kann ich aber nicht selber genau sagen. Also wie Sinn ergeben würde, dass der irgendwann Jahre später gefunden wird in der Hölle, was ja, glaube ich, bei Doom der Fall war.
War dann Doom 3 auch ein Reboot?
Doom 3 war ein Reboot.
Das ist ja weird.
War
Doom 3 ein Reboot? Das weiß ich nicht. Das
kann ich nicht beurteilen. Ich bin kein Doom-Experte.
Ich finde, das ist halt super interessant. Das ist ein gutes Beispiel.
Jedenfalls, das zum Beispiel wusste ich nicht. Bei mir ist in einem Spiel, in dem sie einfach nur eine Lore-Dreingabe sind, die nicht wesentlich ist oder so weiter und so fort, würde ich halt so eine Sachen wie Dokumente, die rumliegen in einem Spiel, sind für mich nicht so wesentlich.
Also das ist für mich
wie der Director-Comment von einem Film. Mir kann der Director noch so viel über die Welt dahinter erzählen, für mich zählt das, was im Film ist. Und für mich
Audio-Diary, die du im Spiel findest, sind ja schon im Spiel.
Aber eigentlich nicht wirklich. Sie sind ein Anhängsel, das der Director irgendwo platziert hat. Das kann ja irgendwo, also.
Also es gibt schon Spiele, so Bioshock
oder
so, die nicht funktionieren
aber nicht
würden
Doom.
Ohne.
Aber
also
nicht Doom.
Ich würde sagen, dass die Geschichte von Doom schon auch. Also ich muss doch sagen, ich stimme dir absolut zu, weil also das war genau das, was ich meinte, dass ich nur, weil ein Spiel mit so Augenzwinkern sich schon als Sequel verkauft, ist das jetzt für mich nicht, okay, dann ist es aber auf jeden Fall ein Sequel. Wenn du über Doom redest, dann hilft es total, wenn du es als Reboot bezeichnest, weil jeder dann sofort weiß, was du meinst. Und deswegen finde ich jetzt nicht, dass man da jetzt sagen muss, nein, das ist auf jeden Fall ein Sequel, aber ich würde auch niemandem jetzt widersprechen, wenn er mir sagt, nö, ich habe die Audiotagebücher, die halt prominenter platziert wurden, mir angehört und das waren die Sachen aus Doom 1, deswegen ist es für mich ein Sequel. Das ist, finde ich, ein Spiel.
Sollte ja mal Doom 4 heißen.
Genau, aber da war es auch noch ein anderes Spiel, muss man dazu sagen. Ja. Ich finde halt, das ist ein gutes Beispiel dafür, wo ich beides völlig für legitim
halte. Das ist wahr. Wo ich zum Beispiel, wir haben gerade vor dem Podcast haben wir ein bisschen geguckt, in Listen und so weiter und so fort. Und eine Sache, ich hab so gegoogelt, Best Game Reboots und so weiter und so fort. Die erste Sache, die passiert, war God of War. Und God of War, finde ich zum Beispiel, ist kein Reboot. Das ist für mich einfach eine Fortsetzung. Sie ist spielerisch extrem anders und sie ist definitiv ein ganz anderes in die Reihe lenken. Aber nur das in Verbindung damit, dass der Titel jetzt wieder God of War ist, reicht mir nicht aus. Es spielt nach den Ereignissen der vorherigen Teile und es ist nicht der Neustart. Wir erleben nicht nochmal den Origin von Kratos. Wir erleben höchstens die zweite Lebenshälfte von Kratos.
Und die Origin von seinem Sohn.
Ja, genau. Ich würde es halt als spielerischen Reboot bezeichnen, wenn ich also das erklären wollte, damit Leute wissen, dass das halt was sehr anderes ist. Aber dann
musst du es auch bei anderen. Dann musst du es auch bei Resident Evil 4 und bei Resident Evil 7 und sowas. Und das musst du konsequent sein.
Ich habe mir Resident Evil 7 zum Beispiel auch mit aufgeschrieben als potenzielles Reboot. Das ist die Frage. Aber es gibt ja auch die Begrifflichkeit.
Wenn man sich so Chris anguckt, dann irgendwie schon, ja.
Ja, aber da kannst du ja fast jedes Resi mit reinnehmen. Es gibt ja die Begrifflichkeit Soft- und Hard-Reboot. Mhm. Und God of War könnte man, glaube ich, als Soft-Reboot bezeichnen, weil es halt die Story fortsetzt, aber spielerisch sagt, nee, wir machen jetzt hier was anderes als das, was vorher da war, sodass man schon merkt, das ist ein deutlicher Schnitt im Vergleich zu dem, was vorher gekommen ist.
Kannst du die beiden Begriffe kurz erklären für diejenigen, die es nicht wissen?
Also ich würde es halt so festmachen, dass halt ein Soft-Reboot schon Sachen fortsetzt von dem, was vorher war, aber eben sehr viel anders macht. Und im Fall von God of War wäre es halt die spielerische Sache, während die Story trotzdem fortgesetzt wird. Und theoretisch könnte man das bei Doom auch
Obwohl ja lustigerweise benutzen. Doom spielerisch sehr ähnlich ist, aber trotzdem
stimmt würde eigentlich, es da Synergie. Und ein Hard Reboot wäre für mich dann halt wirklich, okay, es ist alles.
Genau, alles neu. Tomb Raider.
Syndicate. The hardest of reboots.
Ich bin mir aber sicher, du findest bestimmt auch da kann sich keiner daran erinnern, aber bestimmt sind da irgendwo Sachen drin, die zeigen, dass ein Sequel oder
das
so.
Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist Forced Suicide.
Ich erinnere mich daran, wie ich aus dem Stream Sachen rausschneiden musste bei Giga, weil Robin Leichen geschändet hat.
Leichen geschändet ist. Ich habe Leichen modifiziert.
Ich hatte
enhanced.
I approved it. Jetzt stell mir vor, wie Robin vor so einem Confessional-Tape sitzt mit so einer ganz schlechten VHS-Kamera aufgenommen und ich muss der Welt erklären, warum ich getan habe, was ich getan habe. Ja, weil ich habe keinen wirklichen Begriff von Soft oder Hard Reboot. Ich weiß nicht wirklich, was die Begriffe beinhalten, muss ich zugeben. Ich weiß nicht, ich dachte, bei Soft Reboot ist zum Beispiel sowas wie Mortal Kombat 9 zum Beispiel. Ne? Das ist ja ein Spiel, was spielerisch wieder so ein bisschen an die Anfänge zurückgeht und storytechnisch auch. Allerdings. Aber es gibt halt eine In-Lore-Erklärung dafür. Es ist halt einfach
schon ziemlich Sequel, ne? Auch schon?
In gewisser Weise schon. Weil
aber das hieß ja zum Beispiel nicht 9.
Die Ereignisse vorher sind alle passiert und dann wird in der Story selbst die Zeit zurückgedreht und du gehst wieder an den Anfang zurück, storytechnisch. Und dann laufen Ereignisse anders ab als in Mortal Kombat 1. Ja. Aber erst dann. Und ich hätte gedacht, das ist vielleicht ein Soft-Reboot, dass gewisse Sachen zurückgehen und so. Aber ich weiß es halt auch nicht.
Ich hätte
Das auch du zuerst. Nee, ich wollte jetzt nur darauf zurückkommen, dass man merkt, dass der Begriff Reboot so ein bisschen dehnbar ist und man da unterschiedliche Vorstellungen haben kann.
Und ich glaube, ich hätte ein kurz Beispiel, um diese ganze Diskussion direkt am Anfang jetzt niederzubrennen.
Oh no.
Weil ich möchte einmal World of Warcraft Classic in die Runde werfen. Ah. Ob wir mal darüber reden, ob das nicht vielleicht auch ein fucking Reboot ist. Weil wenn du dir das jetzt mal vergleichst mit BFA, es ist erstmal ein literally Reboot. und es ist halt was sehr anderes als BFA.
Oder muss man das schon als Reset bezeichnen?
Das ist mir gerade eingefallen und ich dachte mir so, oha, wenn wir darüber das so ehrlich diskutieren würden, dann würde, glaube ich, dieses Wort sämtliche Bedeutung verlieren.
Könnte sein. Aber was ist, gibt's im spielerischen Sinne eigentlich ein richtiges Remake, ein Remake ist im spielerischen Sinne tatsächlich wirklich nur ein Port mit besserer, neuer Technik, oder?
Nee.
Oder?
Also Resident Evil 2 ist ja auch ein Remake, aber ist ja sehr anderes Spiel trotzdem.
Ja, stimmt schon. Ich würde allerdings auch sagen, sowas ist eher selten, ne? Dass so derselbe Name, also sowas wie Resident Evil 2 würde ich sagen, ist eher die Ausnahme.
Ja.
Eigentlich fallen mir nur Resident Evil und Space Invaders ein. Space Invaders ist auch so ähnlich.
Das haben wir gerade schon das Beispiel für ein Reboot benutzt. We can't do this, guys.
Das ist genau meine Frage, ne? Wo die ganz klare Abgrenzung zwischen Reboot und Remake, ist die machbar? Und nicht wenn ja,
wirklich.
Wo?
Ich glaube, die gibt's nicht so wirklich, weil du dann auch das Reimagining noch dabei hast. Da gibt's so viele Möglichkeiten. Ja. Halo ist zum Beispiel auch, finde ich, ein ganz gutes Beispiel. Ja. Ist Halo ist kein Reboot, aber ist es ein Remake, weil du einen Knopf drücken kannst und deswegen sieht die Grafik anders aus?
Anniversary
Remake. Oder ist es einfach nur ein Remaster? Gibt's dann auch noch. Da muss man dann irgendwann einfach sagen, das kann man bezeichnen, wie man will.
Ich glaube, diese Begriffe. Nochmal. Ich glaube, dass diese Begrifflichkeiten im Spielemedium einfach ungleich schwieriger anzubringen sind als zum Beispiel bei Filmen oder so. Ja. Einfach weil Spiele mehrere Ebenen haben. Sie haben diese Story- und Erzählebene, dann haben sie eine technische Ebene und dann haben sie auch noch eine funktionelle, mechanische Ebene, auf der Interaktion und sowas basiert.
Die sich über die Jahre sehr stark verändert hat.
Genau.
Während die Drei-Akt-Struktur im Film.
Genau. Und das ist halt in Spielen möglich, nur eine davon neu zu starten oder neu aufzuwerten oder einzeln zu. Und also zum Beispiel Doom mag mechanisch komplexer sein, aber es ist in seinem Spirit, und da können wir dann wahrscheinlich gleich dazu kommen, was macht denn ein gutes Reboot oder ein schlechtes Reboot aus. Aber würde ich sagen, es ist sehr im Geiste des ersten Teils, aber es ist technisch zum Beispiel sehr, sehr weit davon entfernt und ja, storytechnisch hatten wir gerade. Also es ist, ja.
Ich hätte ein Beispiel, wo das, was wir vielleicht als Übergang nutzen könnten, um von der rhetorischen Diskussion auch zu den einzelnen, also zu einem genaueren Beispiel zu kommen, weil das ist auch so ein Ding,
Space Invaders?
Nee, das ist aber auch ein Spiel, wo man genau über diese rhetorische Sache auch noch reden kann, und zwar sehr, sehr lange, ist nämlich Wolfenstein The New Order. Mhm. Weil Wolfenstein The New Order ist eigentlich ein Sequel. In Wolfenstein The New Order sind die Sachen passiert, die in dem 2009er, was glaube ich, Wolfenstein ja. sogar passiert sind. Okay. Es ist aber auch Return to Wolfenstein ist auch passiert hier. Und das ist, das habe ich gar nicht gewusst, als ich das erste Mal durchgespielt habe. Es gibt tatsächlich hier ein Spiel, also in dem Spiel New Order und auch in den Sequels gibt es ein Arcade-Spiel namens Return to Castle mhm. Wolfstone, wo man halt die Seiten an, also jeweils die andere Seite spielt, das aber in dieser Welt basiert auf den echten Ereignissen von Castle Wolfenstein, die halt in dem Spiel passiert sind.
Okay.
Das ist mega crazy alles.
Ja, das finde ich so, also die Wolfenstein-Reihe ist sowieso schwierig.
Also bei Wolfenstein weiß ich auch gar nicht, wo sind die Zäsuren? Wo war Kontinuität und wo ist diese Kontinuität wieder gebrochen worden?
Ich glaube, in der Welt von Wolfenstein New Order ist alles passiert. All diese Spiele sind soweit ich passiert. Aber es kann doch eigentlich gar nicht sein, weil es gab doch Mecha-Hitler in allen Wolfensteins.
Ja, also es
ist. Das kann dann nämlich
es gab, nicht sein. Es gab ja auch noch ein Wolfenstein vor Wolfenstein 3D. Also es gab ja zwei Wolfenstein-Teile noch vor Wolfenstein 3D zum Beispiel. Wo ist die Kontinuität?
Dann hat es vielleicht mit 3D angefangen. Aber das mag ich eigentlich ganz gern, weil wenn du es halt nicht weißt, dann hörst du von in New Order ab und zu vom Kreisau-Circle und denkst halt einfach, ja, das ist halt ein Rebellending. Habe ich ja auch gedacht. Und dann habe ich halt gesehen, der Kreisau-Circle ist eine der zentralen Sachen aus Wolfenstein 2009. Mhm. Und auch die Charaktere in New Order kommen teils direkt aus 2009. Aber das kann man komplett ignorieren.
Okay, also Wikipedia sagt, the game, also New Order, is the seventh main entry in the Wolfenstein series and the sequel to 2009's Wolfenstein, set in an alternate history 1960s Europe, where the Nazis won the Second World War.
Okay, sie erwähnen jetzt nicht Return to Wolfenstein, aber ich bin mir relativ sicher,
Moment, ist das Setting alternate zu 2009 oder ist das Setting alternate zu unserer
Realität?
Das ist eine gute Frage.
Ich glaube zu unserer. Ne? Ja. Also ich bin ja großer Fan von New Order, weil ich finde, das hat halt etwas gemacht, was Reboots nur sehr selten in dieser Form schaffen. Und das ist halt die Atmosphäre, das Ziel dieser Reihe, einfach komplett um 180 Grad umzudrehen, aber trotzdem noch den Kern dieser Reihe am Leben zu halten und dem treu zu bleiben. Weil Wolfenstein hat halt immer noch dieses extrem übertriebene, palpige, du jagst Nazis und es ist cool und alles explodiert und es ist ziemlich nice.
Ist auch wirklich ein Sequel, ich habe jetzt nochmal gecheckt. Die Sachen aus Wolfenstein 2009 sind passiert.
Ja, das auf jeden Fall, Ich bin mir halt immer noch nicht sicher, wie es bei Return zu Katzen Wolfenstein ist, weil ich glaube, das auch passiert, bin mir nicht sicher. Jedenfalls mag ich es so sehr, weil du hast den Kern der Serie, ist immer noch sehr am Leben, auch das Übernatürliche, das kommt auch im Laufe der Serie immer mehr dazu, aber dann haben sie dieses komplett Neue reingebracht, nämlich einfach in eine der besser erzählten Geschichten, die ich so in letzter Zeit für mich in Videospielen entdeckt habe, das mag ich sehr.
Ich würde dir prinzipiell in vielen Sachen zustimmen, allerdings würde ich sagen, Wolfenstein The New Order ist tatsächlich, ich habe den Eindruck, es ist, und ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber ich habe den Eindruck, es ist sehr, sehr viel augenzwinkerner als vorher. Ich finde, es ist sehr viel mehr, wie wir Deutschen sagen, tongue-in-cheek, so ein bisschen, ne? Also zwinker, zwinker und dann spätestens, wenn, hey, hier hast du eine Superkraft, mit der du mit dem Schulterstoß Ku Klux Klan-Leute zum Platzen bringst, weißt du, so also ich finde, das ist alles noch wesentlich mehr over the top Tom and Jerry Comedy-mäßig, so ein bisschen. Und was du sagst, der Geist der vorherigen Reihe ist am Leben. Vielleicht schon, aber ich finde, er ist deutlich erweitert worden. Also ich finde, er ist deutlich, du hast gerade schon erwähnt, erzählerisch ist es sehr, sehr ausgebaut. Und ich finde aber auch, was so Fluff und Welt angeht und der Geschmack von allem drumherum, ne, ausgebaute Charaktere und so weiter und so fort, ist das alles sehr viel, vielleicht auch einfach deshalb, weil es dimensional größer wirkt einfach als vorher, habe ich den Eindruck, dass es schon in eine etwas andere Richtung geht als vorher. Nicht besser, nicht schlechter, aber schon ein bisschen
schon, auf jeden Fall.
Was heißt nicht besser? Doch besser, aber
Ich würde halt irgendwie die Frage stellen, wie viel Geist diese Spielereihe vorher hatte, weil die ersten Wolfenstein-Spiele sind ja wirklich nur das ist jetzt halt unser Setting. Nazis sind einfache Gegner und es sind super simple, also vor allem die 3D-Shooter sind halt super simple erste Shooter gewesen, wo die Story halt wirklich nur ist, hier sind Nazis, mach sie tot und am Ende kommt Mecha-Hitler. Und das ist natürlich ein Augenzwinkern und darauf basiert ja dann das, was danach kommt. True. Aber das variiert dann schon sehr stark, da würde ich dir auch zustimmen, Leo, weil Return to Castle Wolfenstein oder Wolfenstein 2009, von dem, was ich kenne, ohne sie jetzt persönlich selbst groß gespielt zu haben, sind nicht so wacky.
Nee, auf keinen Fall.
Wie Wolfenstein The New Order wird, aber auch nicht so ernstzunehmend dramatisch, wie Wolfenstein The New Order wird.
Und dann werden wir halt bei der nächsten Ebene spielerisch, weil spielerisch, auch hier kann man sagen, ne, ich meine, die vorherigen Wolfenstein-Teile, von allem, was ich über sie weiß, sind nicht schlecht, sind gute, solide Spiele und so weiter und so fort, aber ich finde Wolfenstein The New Order tatsächlich, also es ist natürlich auch jetzt subjektiv in gewisser Weise, aber ich finde es sehr gut und etwas vielfältiger auch als sein Ruf ist, weil ich finde, die haben eine Sache gemacht, die ich sehr beeindruckend finde. Sie haben ein Spiel gemacht, was man sehr stealthy spielen kann, wenn man gut darin ist und will. Was man als Taktik-Shooter spielen kann, wenn man ein bisschen Geduld hat und methodisches Vorgehen mag mit Deckungssystem und Granateneinsatz und Spezialfähigkeiten und so ein Zeug. Oder halt Run-and-Gun-Akimbo-Bullshit, wenn man das will. Mhm. Alle drei, sie haben sogar, und dieses Schisma ist nicht von mir irgendwie, ich interpretiere das da nicht rein, sie haben sogar drei Skill-Trees in New Order und jetzt in New Colossus, die genau in diese Richtung gehen und die dich dafür belohnen, wenn du einen dieser Spielstile länger durchziehst.
Ja.
Und ich persönlich finde, dass alle drei ziemlich cool sind. Ich habe auch meine Favoriten unter denen, keine Frage, aber ich finde, sie funktionieren alle ziemlich gut. Und auch das ist ein neues Maß an Komplexität und Aufwand und eine ganz andere Designphilosophie als dieses relativ Simple, was vorher herrschte. Also auch hier ist wieder die Frage, ist das einfach nur mehr oder ist es so viel mehr, dass man schon sagen kann, es ist eine andere Qualität als vorher.
Ja, ich glaube, es ist spielerisch auf jeden Fall eine andere Qualität. Also es ist, glaube ich, vor allen Dingen halt der Geist. So, wie schaffen wir es, dass durch tausende Nazis zu Metzeln möglichst viel Spaß macht? Und vor 15 Jahren sah die Antwort halt auf diese eine Art und Weise aus. Oder vor, als die ersten Teile kamen, vor 30 Jahren?
60?
Ich weiß gar nicht, 70? Wann die rauskommen.
Damals hat Nazis mit Metzeln auch Spaß gemacht.
Der 90er, oder nicht?
Und ich, da wurde halt sich, glaube ich, einfach von Grund auf ausgedacht, okay, wie könnte das heute aussehen? Und während sowas wie Doom, wenn wir das jetzt mal als Reboot bezeichnen möchten, bei Doom sind sie halt zu dem Schluss gekommen, wir machen genau das, was wir damals gemacht haben und versuchen das einfach so ein bisschen anzupassen. Und bei Wolfenstein sind sie ja auf die Idee gekommen, okay, wir machen was grundsätzlich sehr anderes, das aber trotzdem das gleiche Ziel haben sollte. Mhm. Was finde ich halt sehr das beste Ziel eines Reboots sein sollte. Ja. Vielleicht eine ähnliche Erfahrung irgendwie generieren, oder nicht sollte, aber kann, eine ähnliche Erfahrung generieren, aber man vielleicht auf eine andere Art und Weise.
Ja. Wolfenstein 3D war übrigens 1992, das allererste Castle Wolfenstein war 1981.
Mhm. Jesus.
Ja, ja.
It's been a while.
Das sieht dann auch so aus. Nee, also übrigens, bevor ihr jetzt schreibt irgendwie, aber das neue Doom macht doch Sachen anders. Es geht wirklich um den Kern der Philosophie. Ich meine, dieses Run-and-Gun-Saumäßige mit High-Speed durch Levels heizen und dann Dämonen platt machen. Natürlich gibt es im neuen Doom auch spielerische Qualitäten, die sehr anders sind. Ne? Es gibt dieses Vertikale, es gibt die Jump-and-Run-Nummer, es gibt diesen Flow von komm in eine Arena, metzel dich durch diese Arena, finde den Weg in die nächste Arena. Das ist ja auch so ein bisschen Prinzip in Doom 2016 gewesen. Natürlich ist das anders. Aber zum Beispiel, was Doom nicht macht, ist, dir die Möglichkeit zu geben, als neue Interpretation das Spiel Stealthy zu spielen oder als Taktik-Shooter, because...
Ja, oder irgendwie als langsames Gruselspiel oder so, stell euch das mal vor.
Ja, sie finden einen Medipack, teilen sie es sich gut ein für die nächsten 2 Stunden, das ist ihr bester Freund.
Aber ich finde total interessant, wie da die Herangehensweise ist, weil es gibt ja ne, die Art Reboot, wo man sich denkt, warum muss das jetzt so heißen? Hm? So? Also das hätte auch einen anderen Namen haben können.
Bei Doom meinst du oder wo meinst
du? Nee, ich meine jetzt allgemein gibt es diese Art von Remake.
Okay.
Und dann gibt es halt so Sachen wie Doom oder eben Wolfenstein, wo die Entwickler dahinter offensichtlich noch Ideen hatten, was kann man mit dieser Franchise machen, in welche Richtung können wir dem? Und da war eine Inspiration vorhanden und nicht einfach nur der geschäftliche Gedanke von wegen, wir haben diese Marke noch rumliegen, lass mal was damit machen, Space Invaders.
Ja.
Weil da denkst du dir so, was, warum?
Ja. Wie ist dieses Edgy Bomberman? Es gab dieses Bomberman.
Ja, was Zero.
Das habe ich auch geschrieben, Golden Axe Beast Rider.
Oh ja, das
Es gab von vor 2 Jahren, glaube ich, oder letztes Jahr, Altered Beast. auf der PS4. Mhm. Erinnert ihr euch daran? Das ging irgendwie komplett unter. Und es gab halt auch das Blätterhaus-Spiel, was alles so in diese Reihe, was ich halt super faszinierend finde, weil es sind alles so Spiele, die jetzt, die haben diesen Kult noch dabei, aber jetzt ein Splatterhaus ist halt kein Doom. Ja? Splatterhaus ist nicht dieses Ding, wo jeder sofort, das ist das.
Das ist wie wenn irgendwie Bubsy zurückkommt oder so.
Nee, das würde ich nicht sagen. Das würde ich nicht sagen. Also Splatterhaus ist schon was anderes als Bubsy. Das Splatterhaus ist schon so ein Kult-Hit, würde ich sagen.
Genau. In gewisser Weise und wurde im Laufe der Zeit noch beliebter.
Genau. Das ist eine andere Art von Kult.
Aber es gibt diese, aber wir sind hier schon dabei, so eine Zweiteilung vorzunehmen. Ne? Wir hatten vorher zwei Reboots, bei denen wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass die ziemlich gut gelungen sind. Wir haben Doom und Wolfenstein The New Order. Jetzt bringen wir gerade Beispiele für Reboots, die nicht so gut gelungen sind. Und was mir auffällt, sofort, wenn ich diese Listen sehe, ist, dass es oftmals für mich eine tonale Qualität ist. Also eine Frage dessen, was für einen Grundton diese neuen Spiele versuchen anzuschlagen. Die neuen, ich habe hier noch ein paar so Final Fight Streetwise, falls sich irgendwer an so einen Scheiß erinnert.
Da gibt es eine sehr schöne Folge What Happened zu
Ja, und
Mad Mac Muscles. Genau. Großer Street Fighter. Nee, wie heißt das?
Street Fighter?
Nee, wie heißt die Serie?
Final Fight.
Final Fight.
Ja, oder Flashback hatte auch ein nicht sehr gutes Reboot. Jedenfalls, eine Sache, die, glaube ich, die Doom und Wolfenstein beide machen, auch wenn ich sagen würde, dass sie sehr unterschiedlich weit weggehen von diesem Ursprungspunkt, den die alten Spiele hatten oder so, ist, dass sie definitiv das als Ausgangspunkt nehmen. Sie versuchen nicht, das Rad neu zu erfinden, sondern sie versuchen erstmal den Geist und die Stärken ihres Ursprungsmaterials zu erkennen. Und dann gucken sie, wo gehen wir von hier aus hin? Wie erweitern wir das? Stellen wir es auf ein neues Gerüst? Wenn ja, wie soll das aussehen? Lassen wir das alte Gerüst, aber modernisieren es einfach nur. Und bei diesen anderen Sachen, die wir gerade gesagt haben, ist zumindest tonal von dem, was das Spiel, wie das Spiel erstmal wirken will nach außen oder so, ist von Anfang an schon mal alles falsch. Space Invaders ist einfach alles falsch. Edgy Bomberman ist schon deshalb scheiße, weil es Edgy Bomberman ist. Das merkt man doch, wenn man es ausspricht in dem Moment, wo man es ausspricht, merkt man doch schon. Wer will denn Bomberman, der gritty und Schmerz und alles um mich herum ist dunkel, das will keine Sau. Mehr. Und schon das ist ein Problem.
Es ist auch nochmal was anderes, weil mein Argument gerade ging ja so in die Richtung, war zuerst das Spiel da und dann hat man den Namen raufgeploppt oder hat man sich wirklich die Ursprungsmarke angeguckt und gesagt, damit kann man noch was machen. Ja,
oder hat jemand die Ursprungsmarke gesehen und damit können wir noch Geld machen.
Richtig, das ist jetzt das Beispiel von Bomberman Zero, wo halt da wurde quasi ein Markttrend erkannt und auf die dümmstmögliche noch vorhandene Marke angewandt. Ja. Und das funktioniert halt nicht immer. Nee. Also ich glaube, wenn du so ein richtig großes Augenzwinkern hast, wahnsinnig talentierte Leute, die im Marketing und in der Spieleentwicklung arbeiten, dann kannst du bestimmt auch Edgy Bomberman machen.
Ja. Kannst du alles machen.
Aber ob du solltest, ist immer noch die andere Frage.
Das ist der Punkt. Ich glaube nicht, dass eine neue Perspektive per se falsch ist.
Ja.
So, solange sie gut funktioniert, glaube ich, kann eins vielleicht der besten Beispiele für eine Serie, die nach langer Zeit, nach einem langen Winterschlaf, einen Titel hatte, der einen völlig anderen Grundton hatte als früher, notwendigerweise, und der für mich hervorragend funktioniert hat, wegen seines Grundtons, ist Kid Icarus Uprising.
Oh.
Was ein Spiel ist, das wahrscheinlich the most hilarious writing der letzten 10 Jahre hatte oder irgend sowas, weil, also, wenn die Comedy für einen funktioniert, es ist halt ein Comedy-Spiel.
Und das hatte vorher gar kein Writing.
Nee, das war vorher halt ein Plattformer, ein bisschen kultig vielleicht so.
Nee, eigentlich ja nicht mal, das ist das Komische bei Kid Icarus.
Ja, ich sag mal so, Leute kennen's, weil in dieser Welle von NES-Spielen war. Ja. So. Aber jedenfalls der Punkt ist, Kid Icarus Uprising ist halt Screwball-Comedy und zwar die ganze Zeit. Ja. Selbst in dem Moment, in dem die Story wirklich was erzählt oder so, wird die vierte Wand so stark gebrochen, dass sie fast nicht mehr da ist und alle Leute reden Nonsens. Selbst wenn man die Figuren von außen sieht, ne, Palutena, diese Engelsgleiche, diese Göttin, die so würdevolle Ausstrahlung hat und so, und sie redet so einen Scheiß die ganze Zeit. Und du stehst davor. Ja, also man kann Ich glaube, das ist eine Frage dessen, wie viel vorher überhaupt da war, wo man anknüpfen kann. Und je weniger da war, umso mehr muss man sich selbst was ausdenken und es in eine andere Richtung lenken.
Ja, stimmt, da sind ja dann Space Invaders und Bomberman ganz gute Beispiele für.
Ich denke, Doom ist da auch ein gutes Beispiel für. In Doom 1, 2 war nicht viel da und sie haben halt wie Kid Icarus das geschafft. Also nicht so krass in die Richtung wie Kid Icarus, natürlich. Kid Icarus ist sehr viel offensiver damit, aber halt grundsätzlich was genommen. Okay, da ist jetzt nicht so viel oder vielleicht sogar, das ist sogar ein bisschen dumm, dann persiflieren wir es doch.
Aber auch nachdem man in die komplett andere Richtung versucht hat zu gehen mit Doom 3, das was stimmt. zu einem ernsten das Horrorspiel stimmt. wurde.
Ja, also die, es gibt halt also dieses Augenzwinkern, gerade wenn etwas vielleicht vorher gar nicht so viel zu bieten hatte und das jetzt in so eine ja, Persiflage-Richtung zu lenken, ist, glaube ich, vielleicht eine ganz gute Möglichkeit. Aber eine Sache, an die ich auch immer wieder denken muss, wenn wir schon bei Sachen sind, die ungefähr 100 Mal gerebootet werden und es nicht funktioniert, können wir ja auch mal über Sonic reden. So. Und bei Sonic ist es so, die haben im Laufe der Jahrtausende ungefähr 3 Milliarden Versuche unternommen, diese Spiele irgendwie sich neu auszudenken und in eine neue Richtung zu entwickeln. Sowohl mechanisch, als auch tonal, als auch ästhetisch. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und sie haben nie eine wirklich gute Formel. Sie haben immer Teilerfolge gehabt oder ja, so.
Aber nie aber, übernommen, was funktioniert.
Ja, aber der, ihr größter oder Erfolg, selten. Ich weiß, du bist kein Fan davon, bei dir weiß ich nicht, ihr größter Erfolg war bislang, dass sie wieder zurück zu den Wurzeln gegangen sind und Sonic Mania gemacht haben.
Das ja, war, ja, also ich mag es nicht, aber es ist auf jeden Fall der größte. Also für mich ist es nichts. Aber, ja,
ihr beide mögt
es
ja. offenbar gar nicht. Genau. Aber
ich sehe es trotzdem total, warum es ein Erfolg ist,
das Reboot. Und bei mir, ich habe Sonic Mania nicht gespielt, also, aber ich muss auch sagen, den größten Spaß, den ich mit Sonic in den letzten Jahren hatte, ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt mittlerweile, ist halt diese Sonic Boom Animationsserie, eben weil sie sich nicht ernst nimmt, weil sie augenzwinkernd ist und weil sie Comedy ist und so weiter. Und spielerisch, ja, müssen wir über Sonic, glaube ich, nichts mehr sagen, weil spielerisch findet Sonic nicht mehr statt. Also,
ich glaube, da ist auch das Problem, dass sie sich nie so richtig trauen, den Schritt zu machen, sondern ich habe das Gefühl, all diese Neuversuche sind immer: Wir suchen einfach das Gleiche nochmal, ein bisschen anders.
Aber es muss halt immer einen Twist haben, ne? Also es ist halt so die längste Zeit gewesen, okay, du hast jetzt Sonic Unleashed, da wird er halt zur Hälfte zu einem Wehr-Igel.
Ja.
Und dann wären es Action-Adventure-God-of-War-Passagen.
Was keinen Sinn ergibt, er ist schon ein Igel. Wäre er ein Wehr-Igel, dann würde er sich ja in einen Igel verwandeln.
Mal so komplett davon abgesehen.
Holy shit.
Aber es ist halt so dieses...
Ich bin auch kein Wehrmensch.
Das Blume meint.
Gerade bei den 3D-Sonics hast du halt die Nummer, dass du schon immer diese schnellen Passagen hast und sie spielen sich immer recht ähnlich. Aber ich habe das Gefühl, dass selten mal die Elemente drumherum benutzt werden, die dann mal funktionieren und sich darauf mal fokussiert wird, sondern es muss immer diesen Twist haben.
Ja.
Und der Twist ist das, was oft die Sonic-Spiele dann kaputt macht.
Ja.
Weil Sonic, also diese Art von Gameplay eignet sich halt am besten im dreidimensionalen Bereich für etwas, was am ehesten an den Endless Runner rankommt.
Ja,
oder
ja,
generell an den Runner, muss ja nicht endless sein. Wo du einen festen Pfad hast mit Abzweigung und es kommt auf deine Reaktionsgeschwindigkeit an.
Ja.
Während sowas wie Erkundung und viel Story und so, finde ich, überhaupt nicht in diese Spiele passen und sie versuchen es trotzdem immer wieder.
Also Story kannst du schon reinpacken, wenn du halt so in die Sonic Boom Richtung gehst, nicht Spiel, sondern Serie und das halt alles mit ein bisschen mehr Augenzwinkern.
Davon ist das halt, Sonic Boom hat ein Minimum an Story für eine Serie tatsächlich.
Ja, also ich kenne halt auch nur die ganzen Memes und die Clips und sowas davon, deswegen mit Story meine ich tatsächlich auch eher das Writing unmittelbar. Weil in Sonic Forces, wird halt Sonic gefoltert und es gibt einen Krieg und du hast einen Warplan, das ist alles so dumm. Das ist alles wirklich so ein bisschen Resistance. Ja. Und das ist halt der komplett falsche Weg. Es sei denn, die machen es absichtlich dumm und
aber
lustig.
Ich finde das so interessant, weil da war ja, also ich weiß nicht, wo man da anfängt, von Reboot zu reden, ab dem 3D-Sonic, ab Sonic Adventure, wo sie wirklich mal was anders machen mussten, weil sie das 2D-Ding nicht übernehmen konnten für die 3D-Ebene. Und da haben sie dann halt was gefunden, was ja damals funktioniert hat. Sonic Adventure und Adventure 2 waren ja, soweit ich das weiß, beliebt damals. Und halt grafisch
damals waren die sehr beliebt.
Mega krass.
Ja.
Und heute kann man die nur noch schwer spielen, finde ich. Aber das ist halt so ein bisschen auch der Zeit geschuldet. Nur davon ausgehend dann das weiterzuentwickeln, hat halt irgendwie gefühlt zumindest nie so richtig geklappt. Sonic Generations vielleicht noch am ehesten. Weil ich weiß, dass das sehr beliebt ist, aber ich will jetzt auch keinen Sonic-Podcast hier draus machen.
Nee. Das ist aber,
wollen wir nie.
Aber,
das sagen wir am Anfang eines jeden Podcasts.
Nächstes Mal bei Hooked on Topic, Sonic. Ich finde es nur auffällig bei Sonic, dass es erst wieder zu einer gewissen Größe kam, als es sich zu seinen Wurzeln zurückentwickelt hat.
Ja. Das ist und zwar beide Male. Sonic Generations ist das ja auch.
Ja.
Und das ist so interessant, weil das ist genau das, von dem wir gerade gesagt haben, dass es bei den guten Reboots von Anfang an gemacht wurde. Sie haben die Wurzeln beibehalten, nicht vergessen und bestenfalls ausgebaut und so. Und ich glaube, wir hatten das Thema auch schon mal, ne? Viele Spielereien, die aus der Vor-3D-Ära stammen, hatten so ein bisschen eine Sinnkrise, als dann 3D-Grafik kam und diese neuen Möglichkeiten und
da
so.
Da hätte ich auch noch was.
Wir hatten vorhin Mortal Kombat 2011 angesprochen, was spielerisch genau dasselbe macht. Es ist ein 2D-Prügelspiel, nachdem die fünf Teile davor 3D-Prügelspiele waren und alle mechanisch nicht so gut waren. Nicht so gut wie dieses Spiel, was dann wieder zurück zu den Wurzeln geht,
das kann man
was
super interessant ist. Auch nochmal rückblickend wertschätzen, dass die einfach aufgehört haben, das Spiel zu nummerieren und einfach weitergemacht haben. Das dann nominiere. Die haben einfach Mortal Kombat 9 Mortal Kombat genannt und dann haben sie 10, aber trotzdem 10 genannt.
Aber es wird X ausgesprochen, oder?
Sie sagen tatsächlich X
aber jetzt
und XL.
Aber jetzt heißt es doch 11, oder?
Jetzt heißt es 11.
Genau. Also, das war, oder ist halt rückblickend so, aber wohl Nummer. Es ist so, als wenn halt God of War jetzt einfach God of War 5 angekündigt wird.
Robin,
oh Gott. Oh, nee, God of War V wird angekündigt und dann God of War 6. So.
Robin, es ist bei Mortal Kombat ja noch viel schlimmer, weil ich weiß nicht, ob du es weißt, aber die ersten drei Teile heißen Mortal Kombat 1, 2, 3, beziehungsweise dann gibt es noch Ultimate, dann gibt es 4.
Ja.
Aber die nächsten drei Teile haben alle keine Nummern, sondern Untertitel. Die heißen Deception, Deadly Alliance und Armageddon.
Ja, die kenne ich, ja.
Dann gibt es Mortal Kombat.
Okay.
Dann gibt es Mortal Kombat X, beziehungsweise XL, ja. Und jetzt gibt es Mortal Kombat 11. Der nächste Teil heißt Mortal Kombat Ehrgeiz und dann wird es ganz verrückt.
Ehrgeiz, Mann.
Ja. Ja, nee. Also mein Punkt ist, auch hier haben wir wieder dieses, sie müssen nicht unbedingt immer an dem kleben, was früher gemacht ist. Es geht viel damit, aber es vergessen oder es komplett zurückzulassen, ist, glaube ich, ein Genickbruch für viele rein, weil man denkt sich als Fan doch sofort, ja, warum soll ich das denn spielen? Das ist ja was vollkommen anderes als das, was ich gerne hätte. Und das kann gut sein, das kann gelingen und so weiter, aber es ist erstmal ein Hindernis. Und dann musst du Leute davon überzeugen, dass sie das wollen.
Ja. Und das ist schwierig. Ich habe da ein Beispiel, finde ich, dass das super gut als Diskussionsgrundlage passt, weil, das haben wir gerade schon mal erwähnt, weil es halt so all over the place ist. Das ist nämlich wirklich Tomb Raider. Weil ich finde, da hat Tomb Raider versagt.
Bevor das jemand wieder in die Kommentare schreibt.
Was? Tom Raider.
Tomb Raider.
Die so einen Comment schreiben, soll ich mal ficken gehen. So,
das sind unsere Unterstützer. Ihr sollt euch nicht ficken gehen.
Ihr sollt uns bezahlen gehen.
Tomb Raider.
Tomb Raider.
Nee, dann sagt er gleich Tomb Raider.
Tomb Raider. Lara Croft.
Guter Riegel.
Das ist so ein Ding, was sich über die Jahre so entwickelt hat, was sie mit ihrem Reboot erreichen wollen, nicht erreichen wollen. Und ich finde, deswegen ist das so ein Beispiel dafür, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Denn.
Aber welches jetzt?
Oder
generell?
Die Trilogie. Ich bin bei der neuen Reboot-Trilogie. So, okay. Also Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, nur in einer anderen Reihenfolge. Was ich da halt mir immer so im Kopf gekommen ist. Tomb Raider begann halt als Reboot und es war wirklich was sehr anderes. Der Tomb Raider Reboot war hauptsächlich ein Shooter. Wenn du nochmal zurückgehst, dann wird einem wirklich in den Sinn gerufen, krass, das ist wirklich hauptsächlich ein Shooter. Zwischendurch ein bisschen Erkundung. Ganz, ganz, ganz wenige Rätsel, die eigentlich keine Rätsel sind, weil sie so krass geguided sind. Und es ist zu, weiß ich nicht, 70% bestimmt ein Shooter, wirklich. Und dann kam Rise of the Tomb Raider. Und da hat man schon so gemerkt, wir wollen aber auch wieder ein bisschen mehr zurück zu dem, was wir mal waren. Deswegen haben wir jetzt sehr viel weniger Shooter-Sektionen. Wir haben größere Hubwelten, die du mehr erkundest. Hey, Tombs, wir haben so viele Tombs, die man erkunden kann.
Tombs,
okay.
Bitte,
Tombs. Und dann kam Shadow of the Tomb Raider, wo sie diesen Weg noch weiter zurückgegangen sind, wo sie haben, okay, wir haben fast gar keine Kämpfe mehr. Wir sind jetzt komplett auf Erkundung. Wir sind jetzt noch mehr wie früher. Also die Kämpfe, die es gibt, sind so als Unterstützung da, so ein bisschen als Auflockerung, aber wir sind jetzt hauptsächlich ein Erkundungsspiel wieder. Und das gefiel mir dann super. Ne? Mein Kritikvideo dazu hieß, Tomb Raider ist endlich wieder Tomb Raider. Aber das Problem bei dieser Herangehensweise ist, dass dieser Reboot zu keinem Zeitpunkt sich eine Community aufbauen konnte, zu keinem Zeitpunkt deutlich kommuniziert hat, was es sein will. Weil was du jetzt ständig hast in allen Diskussionen dieses Spiels ist, du hast die alten Fans, die das vielleicht alles nicht so geil finden, weil es ja immer noch, das kennen Dinos und es ist schon was sehr anderes. Es nimmt sich extrem ernst. Ne?
Der Kern von Tomb Raider,
du hast keine Dinos. Ich würde schon sagen, dass es zum Kern gehört, weil es
dieses Augenzwinkern hat.
Genau.
Der außerweltliche Shit.
Genau, es nimmt sich zwar ernst in seinen Erzählen, aber es ist trotzdem auch mit dem Augenzwinkern. Ja. Dieses Augenzwinkern ist komplett verloren gegangen in den neuen Serien. Das heißt,
also im ersten Teil hatten sie halt noch Geister und Zombie-Samurai und so ein Shit.
Ja, du hast immer noch dieses Übernatürliche, aber es nimmt sich halt komplett ernst dabei. Ne? Also du hast niemals das ist ganz schön dumm eigentlich, sondern es ist immer so, oh mein Gott.
Ja,
das,
ja. Ja. Lara ist auch nicht mehr dieses schnippisch, sarkastische, Augenzwinker-flirtige.
Genau, überhaupt nicht. Sondern dann dieses ganze, ich bin so vulnerable und ich stört mich, dass ich Leute töten muss. Jetzt habe ich halt leider 10.000 Leute trotzdem umgebracht, so ein Pech. aber auch. Das heißt, die hast du
und sowieso davon schon, haben sich ja dann auch wegentwickelt.
Genau, die ist schon sowieso schon ein bisschen abgeschreckt. Und dann ziehst du dir die neue Community heran mit, okay, wir machen einen Shooter. Scheiß auf den ganzen Erkundungskram hier, so ein bisschen, aber wir sind jetzt ein Shooter. Und dann hast du aber mit den Nachfolgern die Leute, die du dazu gewinnen willst, die trotzdem aus den alten Teilen noch da sind, trotz der anderen Stimmung, die aber mehr auf Erkundung gehen wollten, schreckst dann aber die Leute ab, die das Shooter-Gameplay mochten. Das heißt, du hast da einfach eine Community all over the place, du hast einen Reboot, der all over the place ist, und obwohl jedes dieser Spiele zumindest solide ist, also ich finde, keines der Spiele kannst du als schlecht bezeichnen. Ich finde ja sogar, sie wurden immer besser. Aber trotzdem machst du hier eine Serie, die keiner so richtig komplett einfach empfiehlt, sondern du hast immer aber dabei.
Es ist, glaube ich, auch da wieder das Ding, beim ersten Tomb Raider war da der Gedanke, hey, wir haben Tomb Raider, wir wissen, was man noch alles machen kann mit dieser Reihe und wir haben eine Idee. Weil ich glaube nicht. Ich glaube, der Gedanke war, Uncharted ist gerade der heiße Scheiß. Wir machen ein Uncharted, was können wir machen, was in Richtung Uncharted geht. Und sie haben Tomb Raider gemacht. Ich habe ja Tomb Raider damals getestet für Giga und ich habe gesagt, das fühlt sich an wie alles, was diese Konsolengeneration ausgemacht hat, in ein Spiel reingewürfelt. Ich mochte das damals tatsächlich ganz gern, aber es ist trotzdem jetzt nicht unbedingt ein Quell der Kreativität und Inspiration, das einem da geboten wird, sondern eher, hey, wir nehmen alle Sachen, die ihr schon mal woanders gesehen habt und packen sie in ein kompetent gemachtes Spiel mit halt Tomb Raider und Nalara, die halt sehr anders ist.
Und Stage Fatalities.
Und Stage Fatalities. Eine Menge Prätentiosität noch dabei.
Ja.
Weil, also das ist wirklich ein prätentiöses Spiel. Einfach mal, man benutzt dieses Wort so oft, es ist total pretentious, aber dieses Spiel ist wirklich pretentious, weil es so tut, als ob es eine Geschichte erzählen will und eine Emotion erzeugen will und das durch nichts in irgendeiner Art und Weise.
Und was ich diesem Spiel immer noch übel nehme, weil ich mochte ja, also
ich weiß genau, was du sagst, glaube ich.
Ne, das letzte Fünftel ist, eigentlich mag ich das nicht so sehr, aber das Finale, worauf es hinausläuft, da dachte ich so, okay, das ist eure Taktik, weil sie bekommt Akimbo-Pistolen, fängt an loszuballern und ich dachte so, ja, das nächste Tomb Raider, da gehen sie wieder richtig auf die alte Schiene. Und
sind so ein ganz kleines
bisschen. Ja, du kannst doch immer noch nicht Akimbo.
Nee, das nicht, aber hier ist sie jetzt ein bisschen mehr Badass und sie ist nicht mehr dieses schüchterne Ding. Erneut, es fehlt halt die Linie. Es ist nicht so dieses, so,
wir sind. Hast du gerade ein Ding genannt?
Ja, das ist gar ein schüchternes Ding genannt? Wie soll ich sie sonst nennen? du hast halt nicht diese klare Linie, wir wollen das mit einem Reboot erreichen, sondern wir wollen was Neues machen, aber auch, kennt ihr die alten Spiele? Sind wir auch ein bisschen, aber nicht so viel. Es fühlt sich so an, als ob sieben Leute sieben unterschiedliche Ideen hatten.
Naja, als wäre es von einem Board of Directors gemacht und nicht von einem Director, der eine Idee hat.
Also würdet ihr das so formulieren, dass die neuen Tomb Raider-Spiele zu viel Vision haben oder zu wenig?
Zu wenig, weil sie haben keine klare Vision.
Ja, aber sie haben zu viele Einflüsse, also zu wenig Vision, aber zu viele Einflüsse sozusagen.
Genau. Ich glaube, eine Vision würde hier dazu dienen, die Einflüsse so ein bisschen zu ordnen und zu sagen, das passt hier nicht rein, das passt hier auch nicht rein. Aber weil es keine Vision gab, wird so alles mit reingeworfen und so, Und wenn sie dann, weil ich würde sagen, in Shadow of the Tomb Raider sind sie dabei angekommen, dass sie endlich eine Vision hatten, die aber gar nicht so richtig mehr aufblühen kann, weil sie das Produkt ist der vorherigen zwei Spiele und kein Fan mehr wusste, was er jetzt davon haben erwarten kann oder
jetzt darf. Sind wir halt an einem Punkt, wo du sagen müsstest, wir haben wieder Zeit für ein Reboot.
Also wird's ja auch. Also wir wissen ja, dass Crystal Dynamics an einem neuen Teil arbeiten. Wir wissen nicht, dass sie an einem Reboot arbeiten, aber alles deutet darauf hin.
Meinst du nicht, dass die gleiche Lara sein wird?
Glaube ich nicht. Weil das ist einer der zentralen Kritikpunkte allen diesen Teilen.
Sie ist ein super langweiliger
Charakter. Sie ist unglaublich schlecht geschrieben und ich finde immer noch, das ist eines der schlechtesten Voice-Actings, was ich seit eines der, sagt man nicht so, ist egal.
Englisch oder Deutsch?
Ich will es auf Englisch, auf Deutsch wechselt ständig. Im ersten ist es ja Nora Tschirner und ich weiß nicht, ob es im zweiten, dritten dann die gleiche ist, aber es
wechselt. Cora Tschirner.
Cora Tschirner. Aber im Englischen hat es halt ganz, sie regelt auf alles gleich. Wow. This is amazing. Yeah, yeah. Und das sagt sie, wenn sie in eine Höhle reingeht und da ist so eine kleine Kreidezeichnung auf der Wand, sagt sie das. Und wenn sie den Heiligen Gral entdeckt, sagt sie das auch. Und es ist einfach ständig dieses Wichtige, Self-Important. So.
Aber als du mir das mal gesagt hast, dass sie auch diese gleiche Art von Reaktion Betonung. Ist, vorher habe ich da halt nicht groß drauf geachtet und diese Betonung, jetzt kann ich es auch nicht mehr nicht hören.
Genau, weil eine einzige Tonlage für alles.
Es ist wirklich absurd, wie wenig Range die Schauspielerin in diese Rolle reinsteckt.
Aber wir sind ja an einem sehr interessanten Punkt für unsere Diskussion, weil wir hatten vorher ausgemacht, dass damit ein Reboot gelungen ist, ist, wie gesagt, es muss die ursprüngliche Perspektive, seine Wurzeln kennen, achten, respektieren und gucken, was es damit machen kann. Jetzt sind wir an einem Punkt mit Tomb Raider, wo wir sagen, was dazukommen muss, ist einfach moderne Konventionen, technisch, es muss technisch zumindest akzeptabel sein, mindestens so, weil wenn man es nicht gerne spielt oder es nicht funktioniert, dann ist es halt, aber eine klare Vision ist vielleicht das Nächste, was ein gutes Reboot haben muss. Eine wirkliche Idee, wohin das gelenkt wird. Und nicht einfach nur, oh ja, wir haben jetzt ja, mal gucken, wohin uns die ganze Sache trägt. Genau. Weil das einfach, sei es nur, dass man eine Kontinuität neu starten will und vielleicht auch, wie jetzt, ich bin jetzt wieder bei Mortal Kombat im Gedanken, zurückgehen will auf diese Wurzeln. Oder sei es, dass man sich ein Spiel nimmt, was vorher erzählerisch nicht viel zu bieten hatte und dem jetzt eine erzählerische Perspektive verleiht, sodass man jetzt wirklich was erzählen kann. Eins meiner Lieblingsreboots der letzten 50 Jahre, wie ihr euch denken könnt, wenn ihr mich kennt, ist XCOM, Enemy Unknown.
Oh ja.
Auch hier, ne? Also ich meine, das erste XCOM, es hatte eine Lore, es hatte etwas, ne, eine Perspektive, was passiert, es ist die Welt und so weiter und so fort. Dann gab es viele Teile, die viele verschiedene Sachen versucht haben. Unter anderem gab es einen Ego-Shooter und dann gab es noch ein paar andere Spiele, die ein bisschen eigenartig waren. Und
die auch richtig, das wollte ich immer mal spielen, das habe ich auch installiert, weil das soll doch gar nicht so scheiße sein, oder? Die Classified?
Das ist auch nicht, was ich meine, weil Declassified ist kein Ego-Shooter. Declassified ist Third-Person-RPG-Shooter.
Okay. Was war denn der Ego-Shooter?
Ach so, dass es gecancelt wurde.
Es gab das, glaube ich, sogar. XCOM, wie hieß denn das?
Ich glaube, das hieß XCOM.
Interceptor, irgendwas, bla. Ich weiß
es nicht. Also es gab auch mal einen Ego-Shooter, der hieß XCOM und das ist das, was zu Declassified wurde.
Ja, nee, das ist auch nicht, was ich meine.
Ja, nee, ich sagte, dann gab es da zwei Sachen.
Es gibt definitiv irgendeinen Shooter im XCOM-Universum vor The Bureau.
Interceptor?
Also Interceptor ist ein Mix aus Space Flight Simulation, Business Simulation und Strategy Game.
Weiß ich nicht. Ja, dann ist es vielleicht nicht das. Wie auch immer, das ist auch überhaupt nicht, worauf ich hinaus will. Jedenfalls.
Entschuldigung.
Der Punkt, in der Zeit kann Tom recherchieren, welches Spiel
ich meine. Ich guck gerade.
Vielleicht bilde ich mir das auch ein. Ich dachte, es gäbe eins in dem Universum. Jedenfalls, der Punkt ist, XCOM. Ich mochte XCOM Enemy Unknown sehr gerne. Ich finde XCOM 2 finde ich sogar meisterhaft. Den ersten Teil finde ich gut. Bis sehr gut. Und was ich hier mochte ist, als es rauskam, haben viele Leute gesagt, das ist nicht mein XCOM von früher, weil es nicht komplex genug ist. Das ist zu simpel. Sie haben es zu sehr vereinfacht. Tom, du meldest dich?
Ja, XCOM Enforcer ist ein Third-Person-Shooter.
Third-Person?
Mhm.
Ja, dann habe ich wieder alles durcheinander gebracht. Naja, ich und mein Spielwissen. Jedenfalls. Punkt ist, ich persönlich finde, dass diese Leute full of shit sind, weil weil die Sache ist die, man kann, die Frage ist nicht nur, was behält man von den alten Spielen, sondern auch, was streicht man weg. Ich finde, XCOM Enemy Unknown war vielleicht noch ein bisschen grundlegend, gerade zu dem, im Vergleich zu dem, was dann XCOM 2 gemacht hat. Aber ich finde, was es von den früheren Sachen weggenommen hat, und da sind wir jetzt nicht nur bei Ästhetik, Erzählweise und Technik, sondern auch bei moderner Konvention, war einfach nur Fett wegzutrimmen, einfach nur nervendes Zeug wegzutrimmen. Jeder deiner Soldaten muss einzeln ausgerüstet werden mit einer Waffe und einem Clip Munition nach jeder Mission, jedes Mal einzeln. Jeder Spielzug dauert 3 Stunden, weil jedes einzelne Alien eine langsame, extreme Animation hat. Du hast 500 Optionen, von denen 497 sinnlos sind. So, dieses Zeug, das gab es früher halt in solchen Taktikspielen ganz häufig, dass du große, im Vergleich zu vielen anderen Genres, große spielerische Freiheiten hattest und das meiste davon war Menüführung und nervend. Ja. Das würde man heutzutage so nicht mehr machen. Weiteres Beispiel für sowas ist zum Beispiel das neue Master of Orion im Vergleich zu den früheren 4X-Space-Spielen und sowas. Das ist sehr schmal in der Hüfte im Vergleich. Aber schmal in der Hüfte ist nichts Schlechtes. Das ist das Wegtrimmen von Fett. Ja. Und auch das kann...
Wobei auch Hüften mit viel Fett sexy sein können. Ich will das mal kurz aus Selbstschutz nur kurz einwerfen. Mach weiter. Ich habe mich nur angegriffen gefühlt.
Die haben sich aufs Fahrrad zu schwingen. Jedenfalls, der Punkt ist, an den Wurzeln zu bleiben und die Wurzeln der Reihe zu achten und sowas bedeutet nicht, sklavisch alles zu übernehmen, was ein Spiel gemacht hatte, sondern im Kern auszumachen, was das war, was Fans mochten. Und vielleicht aber eben dann auch zu sagen, das und das und das würden wir heutzutage nicht mehr machen. Das hat keinen großen Spaß gemacht. Heutzutage haben sich die Ansprüche und die Konventionen ein bisschen verändert. Und das ist nichts Schlechtes. Und ich habe gerade ein paar Beispiele dafür gebracht. Ich weiß nicht, ob es bei Reboots, die ihr gerne habt, ob ihr dieses Schema auch erkennt. Tom, du hast zum Beispiel die Metroid-Spiele ja kürzlich nachgeholt. Und Metroid hat ja so mehrere auch Etappen von Reimaginings und so. Würdest du sagen, dass da zum Beispiel sowas passiert ist in die Richtung? Oder?
Also das Ding ist, dass Metroid halt von vornherein eine sehr...
Oh, Robin geht. Meine Frage war offenbar offensive.
Eine sehr reduzierte Spielerei ist. Ne? Das erste Metroid, da ist, steckt ja nicht viel drin.
In gewisser Weise.
Das heißt, man musste schon hinzufügen, um dem noch was zu geben. Und was man zum Beispiel dann hinzugefügt hat, war, hey, lass mal eine Map machen oder sowas. Aber das ist ja dann ein klassisches Sequel-Ding. Und Prime wäre dann das gewesen, wo man sagen könnte, das ist im Wesentlichen ein Reboot, auch wenn es die Story, also ist die gleiche Continuity, spielt nur nicht danach, weil was so Sequel und Prequel ist, das geht so hin und her in der Metroid-Reihe. Mhm. Aber da war es ja dieser Klassiker, was halt ganz oft stattfand, wie bringen wir diese 2D-Reihe in die dritte Dimension. Ja, ja. Und das findet sicherlich auch in der gleichen Gedankenwelt statt wie ein Reboot, weil es ja oft so ist, dass du etwas nimmst, was sehr alt ist und vielleicht war es da noch zweidimensional, ist bei XCOM ja auch so, nur macht das da nicht so den großen Unterschied, ob es jetzt 3D-Grafik ist im Modernen oder nicht, nur mit dem, was du halt mit der Kamera machen kannst. Und bei Metroid haben sie sich halt überlegt, okay, was sind so die Grundpfeiler dessen, was Metroid ausgemacht hat? Und das haben wir jetzt mehrfach etabliert. Das ist das, was du halt machen musst, um zu gucken, wie bringst du das in ein modernes Setting oder in dem Fall in die dritte Dimension. Und sie haben halt die Einsamkeit und die Atmosphäre transportieren können. Sie haben diese Erkundung transportieren können und auch dieses nach und nach Freischalten, dieses Zurückkehren in alte Gebiete mit neuen Fähigkeiten und sowas haben sie transportiert. Und das ist halt damals sehr beeindruckend gewesen und das fand ich dann auch heute beim Nachholen noch beeindruckend, wie gut das über große Teile funktioniert. Nur was sie zum Beispiel auch mitgenommen haben von damals, ist dieses am Ende, du musst halt bestimmte Schlüssel in Anführungszeichen finden, um am letzten Part der Welt weiterzukommen. Und das war im Super Metroid zum Beispiel nicht das Ding. Das hat sich, finde ich, natürlich erschlossen. In Metroid Prime musst du am Ende nochmal die gesamte Welt durchlatschen, ohne dass etwas Neues passiert. Da wäre zum Beispiel gut gewesen, wenn man gesagt hätte, muss das sein?
Ja.
So, nee, muss es nicht.
Ist Darksiders ein Metroid Prime Reboot vielleicht sogar?
Was?
Ich suche immer das rauszufinden, was das im Verhältnis zu Metroid ist. Ich dachte immer, es ist das bessere Metroid. Vielleicht ist es ein
Reboot. Ich dachte, das war Zelda.
Darksiders ist das bessere Zelda.
Also nein, aber
ihr habt völlig recht. Ich dachte, ich sage was Lustiges, aber ich habe es voll verkackt.
Du hast gerade Metroid und Zelda verwechselt, war das?
Ja, irgendwie dieser Nintendo-Kram, okay. Ich spiele den noch nicht.
Nee, aber das wäre, also aus deiner Sicht zum Beispiel, da hätte man, wie ich das gerade formuliert habe, fett wegtrimmen können. Ne? Also da hätte man ein Reboot verbessern können, indem man eine Sache weglässt, die früher drin war.
Und dabei ist Metroid Prime auch ein reduziertes Spiel. Okay. Das macht ja diese Spiele aus.
Aber habt ihr, also das war jetzt nur ein Beispiel von, weil ich wusste, dass du es nachgeholt hast und großer Fan bist, aber habt ihr Beispiele für Reboots, die euch wirklich gut gefallen, von denen ihr sagt, hier ist eine ganz wesentliche Sache, nicht verändert, sondern tatsächlich auch getrimmt worden, weggelassen? Also
ich gehe gerade mal meine Liste durch. Ich glaube, ich habe tatsächlich nichts, was so in die Richtung geht.
Also ich glaube, es ist halt schwierig, ob man das dazu zählen will, aber Sense of Time wäre potenziell was du dazu zählst.
Ja, aber das hat ja nichts getrimmt.
Es hat halt, also nicht quantitativ, nicht so wirklich, aber es hat halt, wenn man das sich das...
Zeitlimit haben sein.
Genau.
Das da bin ich ganz glücklich.
Also ich bin so ein bisschen in den weil es geht ja eine ähnliche, wenn ich auf den Schwierigkeitsgrad gucke, das ist ja was Ähnliches wie auch bei XCOM, wo es nicht direkte Schwierigkeitsgrad ist, aber es führt natürlich auch da rein, dass die Komplexität angeblich auch den Schwierigkeitsgrad so, das macht was Komplexes, ist auch irgendwie anspruchsvoller und besser dadurch. Und in Prince of Persia Sands of Time ist es so, du hattest halt wirklich sehr harte Platforming-Passagen und das Timelimit noch dazu, was halt dazu geführt hat, dass es eine sehr andere Spielerfahrung war als jetzt Sands of Time. Und da wurde es, könnte man argumentieren, dass es getrimmt wurde. Ja, aber das wäre es am ehesten.
Aber da haben sie halt auch den Kern erkannt und behalten und vor allem auf eine extrem gute Art in die dritte Dimension gebracht. Und vor allem, was Schwierigkeitsgrad anbedacht, haben sie halt nicht gesagt, so, wir verändern das Spiel jetzt so, dass man nicht mehr stirbt, sondern du stirbst noch, aber sie haben sich halt was überlegt, wie man dann damit umgeht, nämlich indem man die Zeit zurückspult und das zu einer spielerischen mechanisch macht und es dann auch erzählerisch einbaut, dass der Prinz sagt, nein, warte, so ist es nicht passiert, weil er in Retrospekt dir die Geschichte wiedergibt.
Guybrush did it, okay.
Was mir eigentlich, also was dazu wirklich passt, ist Dirt. Ein Reboot der Colin McRae-Serie. Es hieß ja hierzulande auch Colin McRae Dirt.
Okay.
Und das hat halt wirklich, das war also natürlich kein erzählerischer Reboot, das geht natürlich nicht, aber es war auf jeden Fall ein Reboot der Serie, der dann auch dazu führte, dass es nur noch Dirt hieß und nicht mehr Colin McRae mit dem zweiten Teil. Und hier hat man sich wirklich halt ein Hardcore-Rally-Spiel genommen und sagt, okay, wir wollen das vereinfachen, wir wollen das, wirklich simplifizieren. Es ist jetzt nicht so wie in XCOM, dass einfach Sachen, wo man argumentieren könnte, dass sie einfach schlechter waren, weil es einfach vielleicht zu überkomplex war an Stellen, wo es nicht komplex sein musste. Das ist hier nicht passiert, aber es hat auf jeden Fall halt Sachen rausgenommen, aber wurde dadurch nicht schlechter. Es war halt dadurch ein etwas anderes Spielerlebnis, was hier aber exakt im Gegensatz zu Tomb Raider sich dann weiter in diese Richtung entwickelt hat. Bei Tomb Raider hatten sie auch diesen Ansatz, haben dann gesagt, wir sind doch ein bisschen mehr wie vorher. Mhm. Bei Dirt haben sie gesagt, durch Dirt 2 und 3 sind sie immer weiter in diese Arcade-Richtung gegangen. Und dann haben sie mit Dirt 4 gesagt, wir sind doch auch wieder ein bisschen Rallye-Spiel. Und da ist es dann kaputt gegangen. Hm. Aber bis sie diese Vision, bei der Vision geblieben sind, mit Dirt 1 bis 3, hat es eigentlich super funktioniert.
Sag mal.
Nee, was ich sagen wollte, aber das ich meine, was ich interessant finde, wenn du jetzt zum Beispiel zu den ursprünglichen Machern von Dirt gehen würdest, mit diesen späteren Spielen, und sagen würdest, guck mal, wir haben das und das und das rausgenommen. Oder wenn du zu Jordan Magner gehen würdest, anno Knopp, wo er dabei ist, seinen Bruder im Garten zu scannen für die Rotoskopie oder so, und sagen würde, hey, was hältst du davon, wenn wir dein Spiel machen, aber ohne Zeitlimit und eine Todesmechanik? Die würden dich angucken, wie, als ob du den Holocaust geleugnet hättest, weil es geht de facto das nicht. Und das finde ich so interessant. Also, was für eine ursprünglich elementare Sache du aus dem Spiel rausnehmen kannst in dieser neuen Vision und dennoch ein gutes, unterhaltsames Spiel, was bei Fans gut ankommt oder neue Fans gewinnen kann, dabei rauskommt. Das finde ich sehr interessant. Sorry, Tom, ich hatte dich unterbrochen.
Nee, genau. Ich wollte mal darauf zurück, weil ich gerade noch mal eine Liste vor mir habe und da bin ich auf zwei Spiele gestoßen, wo diese Reduzierung beim Reboot den gegenteiligen Effekt hatte. SimCity von 2013 ist nicht das beliebteste Spiel dieser Serie. Da haben sie ganz viel nochmal zurückgenommen. Die Städte sind kleiner geworden. Du hattest nicht mehr so viele Optionen in der Breite, konntest dafür modular bestimmte Gebäude verändern, was halt neu war im Vergleich zu vorher. Aber trotzdem hat sich nach relativ kurzer Spielzeit dieses Spiel ausgespielt, so ein bisschen. Du warst halt dann, hast alles gesehen und du konntest nicht annähernd so lange an dieser einen Stadt sitzen wie in den vorherigen Teilen. Und es war halt darauf ausgelegt, ne, du sollst hier mehrere kleine Städte machen und dann online mit Leuten spielen. Und das war halt nicht das, was die Leute wollten von SimCity. Das heißt, da wurde auch noch so ein bisschen verfehlt, was denn der Reiz ist an diesem Spiel. Und der Reiz ist, eine große Stadt aufzubauen, an der man lange zu basteln hat und wo man richtig in die Tiefe gehen kann und nicht hier so eine kleine Krepelstadt, in der dann zwar Hochhäuser stehen, aber es hat halt die Größe von, Robins Heimatort. Boah. Und stell dir mal vor, dein Heimatort, aber da stehen halt Hochhäuser, genau, und dann ist da aber ein Kasten drumherum und da geht es dann nicht weiter.
Ja.
Und das ist dann eine Stadt.
Eine Architektur wie Dubai, aber eine Größe wie Wernigerode.
Ja, genau. Und das ist halt SimCity 2013 gewesen.
Kann es sein, gab es da eine Bockwindmühle zu bauen? Ansonsten ist es nicht Tönnesberg, schon mal leid.
Und das andere Beispiel, wo auch reduziert wurde, aber ich glaube nicht bewusst, ist DMC, Devil May Cry.
Das ist ein Spiel, was ich gerade noch ansprechen wollte, weil ich eigentlich mal wissen wollte, wo wir das einordnen und wie wir es bewerten.
Ja. Also das ist halt super interessant, weil das ist ja so toxisch wohl, diese ganze Diskussion, dass ich glaube, dass nur sehr selten vernünftig diskutiert wird, was halt, glaube ich, bei uns ganz gut möglich ist. Ich mag dieses Spiel wirklich sehr. Es ist potenziell mein liebstes Spiel in der Devil May Cry-Reihe, aber da bin ich mir nicht sicher. Es ist zumindest nicht weit davon entfernt, das wechselt, wenn je nachdem, auf welchem Bein ich aufstehe. und was ich eigentlich halt sehr daran mochte, ist, dass es halt eine sehr bestimmte Vision hatte, in die es sehr sich reingekniet hat. Und das ist einfach, ich glaube, es hat wenig mit dem Spiel zu tun, warum es so unglaublich toxisch wurde, sondern viel einfach mit Marketing, wie what not to do. Weil das war halt wirklich furchtbar bei DMC. Wenn du das so ein bisschen ausklammerst und dich einfach auf das Spiel selbst konzentrierst, dann finde ich eigentlich, dass das ein ziemlich guter, also wenn ich mir vorstelle, was ein Reboot machen soll, es hat eine ganz konkrete Vision, es behält den Kern des Spiels immer noch am Leben, ist aber eine andere, auch spielerische Interpretation dieser gleichen Idee und gibt halt auch was Neues, nämlich mit dem Storytelling, weil es halt ja fast schon, also es ist eine sehr ernste Geschichte, aber auch wieder mit dem Augenzwinkern dabei. Und das mochte ich sehr tatsächlich.
Ja. Also die Geschichte selbst kann man ja auch zu Genüge kritisieren bei DMC, sure, aber per se ist das auch ein Reboot, was ich sehr gerne mag, wo halt das, was ich meinte mit, es wurde reduziert, aber vielleicht nicht absichtlich. Ich glaube, Ninja Theory haben schon so das komplexeste Kampfsystem gebaut, was sie konnten, aber eine der Stärken von Devil May Cry vorher war halt, dass es das komplexeste Kampfsystem, was es so gibt, und das dann halt nicht zu erreichen, diese sehr hohe Messlatte, war dann auch nochmal ein Kritikpunkt an diesem Spiel.
Darf ich als jemand, der DMC und allgemein auch die Devil May Cry-Reihe, die Hauptreihe, nicht so gut kennt, darf ich mal kurz fragen, wie sich diese Reduktion äußert? Ist es einfach im Move-Vielfalt?
Ja, du musst dir das wie halt, das, ich glaube, der beste Vergleich sind da Kampfspiele. Ja. Dass du halt einfach die komplexesten Kampfspiele hast, und ich meine jetzt mit Kampfspiele, ne, Tekken und Co. Prügelspiele, genau. Weil die Leute, die Devil May Cry so richtig lieben, die lieben das Spiel, wie ein E-Sportler ein Prügelspiel liebt. Da geht's nicht um Level-Design, da geht's nicht um irgendwelche Encounter-Design oder sowas, sondern da geht's darum, wie viele Stunden kann ich mich mit diesem Spiel beschäftigen. Ich und glaub, immer noch.
Encounter-Design geht's dann schon noch, aber.
Ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also jetzt weil wenn du guckst, was diese Leute ja spielen, sind dann die Bloody Palace.
Ja, aber das ist ja nur Encounter-Design.
Nicht wirklich, weil Encounter-Design ist halt auch sowas wie, dass halt das Level, wie du dich durch das Level bewegst und auf die Encounter reagierst. Also ich finde, das ist nicht einfach nur
hier also ein Runder. Also für mich ist es halt Gegnerzusammenstellung.
Okay, ja, das ist für mich auch ein Teil davon. Aber okay. dann meinte ich da einfach gerade ein bisschen
was anderes. Ich möchte übrigens kurz auch die Fighting-Game-Community gegen den Vorwurf verteidigen, dass sie wirklich nur manchmal denkt man über Fighting-Games, wenn man sie von außen betrachtet, die Leute, die sie spielen, könnten genauso gut einfach nur mit Drahtgittermodellen und Frame-Data gegeneinander kämpfen. So ist es nicht. Du hast auch Sonic Fox steht da und goscht über das Design von Fighting Games und so. Also das spielt schon eine Rolle.
Aber halt so eine Stage Design, das ist natürlich sehr unwichtig im Vergleich dazu, wie krass das spielerisch designt ist. Und ich würde halt sagen, es ist jetzt nicht, für mich ist das ein ganz legitimer Vergleich, dass natürlich die Level schon ein bisschen wichtiger sind als Stages in einem Prügelspiel. Aber es geht eher in die Richtung als in anderen Genres. Das hat halt DMC Devil May Cry quasi umgeworfen und halt ist halt in vielen spielerischen Aspekten, finde ich, und ich glaube, das findest du auch, da wir schon öfter mal drüber
geredet. Also gerade im Level-Design.
Gerade bei so einem Level ein deutlich besseres Spiel als viele Devil May Crys. Aber, weil die Komplexität im Kampfsystem, zumindest wenn man sich halt Dutzende Stunden damit beschäftigen will, fehlt, macht es das dann nicht wieder wett. Ja. Die Sache ist, wenn du das Spiel einmal durchspielst, dann hast du von dieser Komplexität auch in einem Devil May Cry nicht so viel. Weil diese Komplexität ja erst deutlich wird, wenn du dich wirklich viel damit beschäftigst.
Und wenn der Anspruch im Schwierigkeitsgrad dazu kommt.
Genau, das heißt, die größten Kritikpunkte für DMC sind halt wirklich für die Hardcore-Fans und für Leute wie du und ich, die jetzt vielleicht keine 200 Stunden damit verbringen, eher zeitrangig.
Ja, aber es war ja auch der Ton der Story, der dann mitkritisiert wurde. Das Ding ist natürlich auch wieder, da hast du so, muss man halt drauf gucken, was ist der Ursprung dieses Reboots gewesen. Und der Ursprung war, Capcom wollte, dass sich Devil May Cry besser verkauft und war gerade dabei, alles zu verwestlichen, was sie so hatten. Und Bionic Commando zum Beispiel ist da ja auch entstanden, können wir auch noch mal kurz Planet drüber reden.
Drei.
Ja, genau. Und dann haben sie halt Devil May Cry an einen westlichen Entwickler gegeben und viele Leute finden, da ist ein gutes Spiel bei rumgekommen, aber es hat sich jetzt weder verkaufstechnisch so sehr ausgezahlt, wie sie dachten, noch bei den Fans, die halt alle ein Sequel wollten von Devil May Cry 4 und dann das bekamen, was halt nichts fortgesetzt hat und dann nicht das war, was sie wollten von Devil May Cry, ist halt auch wieder so, ja, das ist ein Reboot, aber es ist halt nicht entstanden, weil da erst die Inspiration da war und diese Idee, okay, wir wissen noch ganz genau, was wir mit Devil May Cry machen können.
Hm. Du hattest gerade bei Commando angesprochen und ich glaube, vielleicht ist das dann die letzte große Säule dessen, was den Erfolg und die Qualität vielleicht auch eines Reboots ausmacht. Wen will das Reboot ansprechen und wie?
Ja.
Will es einfach nur alte Fans abgreifen? Will es sie auf Teufel komm raus und um jeden Preis befriedigen? Oder will es ein neues Publikum vorrangig gewinnen? Und wenn ja, wie? Denn Bionic Commando zum Beispiel oder auch so eine andere, es gibt Thief zum Beispiel, das neue Thief oder sowas. Das sind so Reboots, die irgendwie so ein bisschen durchwachsen sind. Und bei Bionic Commando weiß ich zum Beispiel, dass ihr beide, oder zumindest du, Robin, ich weiß nicht.
Vor allem Robin, aber.
Vor allem Robin, du teilweise. Ihr hattet Spaß damit und das ist so, oder mochtet es vielleicht auch, bestimmt auch wegen seines Trash-Faktors teilweise.
Spielerisch ist das richtig gut.
Zumindest wenn es auch PC genau, ist. Es gibt ja tatsächlich mehrere, ne? Es gibt ja das 3D Bionic Commando, das ist das, was Leo gerade meint, aber es gab ja dann auch zeitgleich Bionic Commando Rearmed. Das ist
hervorragend, ja.
Und das ist ja wirklich eher was man in Richtung Fortsetzung fast schon oder Remake bezeichnen kann.
Und ein Spiel, das ich vorhin, als ich hier Listen durchgegangen bin, habe ich dich angeguckt, Robin, und meinte, sind wir die einzigen beiden, die dieses Spiel mochten? Double Dragon Neon zum Beispiel ist auch nicht beliebt. Und das möglich, die Frage, mit welcher Perspektive man an so ein Reboot rangeht und ob man überhaupt vorher eine Berührung hatte mit der ganzen Sache, ist nicht ganz unwichtig. Ja. Und das ist auch wichtig für ein Reboot, eben diese Frage, Wen wollen wir überhaupt erreichen? Ich glaube, es kann von Vorteil sein, wenn man, wie es so oft ist, wenn man versucht, das allen recht zu machen, dann das geht oftmals nach hinten los. Ich glaube, auch hier braucht man Mut zu einer gewissen Konsequenz und einer Entscheidung. Und ich nehme an, es ist nicht primär, wen man ansprechen wird, sondern primär ist, dass man einfach das ernst nimmt und gut macht und so weiter und so fort. Und dann ergibt sich das Publikum. Aber trotzdem kann man natürlich lenken, ne? Man kann von vornherein neue Spieler ausschließen, indem man sich hart auf die alte Kontinuität stützt. Man kann einen kompletten Reboot machen, wo Leute neu einsteigen können und so weiter und so fort. Und Tom lacht mich gerade aus und ich weiß nicht, warum.
Nein, weil mir gerade eins reingefallen ist, wo wir gerade dabei sind.
Alone in the Dark.
Ja!
Das
ist nämlich zum einen, Alone in the Dark 2008 ist ein Reboot von Alone in the Dark und dann es setzt die Kontinuität fort und Edward Carmby ist einfach 200.000 Jahre alt.
So lustig, das ist ein großer Reveal.
Ja, und das ist der krasse Reveal
dann hätte in der eigentlich Story. Dann hätte eigentlich der Title Drop kommen müssen und ja, vier dahinter auftauchen sollen oder so.
Oder wann das kommt. Und das haben wir ja komplett bei Time to Die durchgespielt und das war hilarious, aber halt nicht unbedingt aus den Gründen, aus denen es glaubt, dass es so spaßig ist. Obwohl das ein super ambitioniertes Spiel ist, muss man ja dazu sagen. Also was die da alles versucht haben umzusetzen in dem Ding. Aber es hat halt nichts mit Alone in the Dark zu tun von den alten Spielen. Und es ist auch kein Horrorspiel, mal ganz abgesehen davon.
Aber irgendwann kam danach ja noch Illumination und sie haben es alles wieder gut gemacht.
Oh, das ist ja wahr.
Und davor gab es halt The New Nightmare, was auch schon, ne? New Nightmare ist auch schon so eine Neuentwicklung der Reihe. Aber da haben sie sich einfach mehr Resident Evil angepasst und das ist immer noch ein gutes Spiel.
Die Sache bei Alone in the Dark, dieser Twist mit sehr, sehr großen Anführungszeichen.
Also man rechnet damit nicht, ist schon
nee, Twist. Man rechnet damit nicht, aber da fragt man sich doch wirklich, wie tief hatte denn der Autor, ja, der wirklich dachte, dass das irgendwie mindblowing ist, wie tief hatte dieser Autor seinen Kopf in der Ziege, dass er auf die Idee gekommen ist und dann dachte, die Leute werden vor dem Bildschirm sitzen und wow, wirklich der Edward Carnby, der aus dem 1991er Infogrammes-Adventure?
Fuck mit you dem and Schnurrbart. Your
fucking stone.
Ja, aber I don't have your stone and fuck you anyway.
Aber was ist da die Beantwortung der Frage, die du aufgestellt hast vorher? Wollte dieses Spiel offensichtlich vor allem neue Leute erreichen? Aber warum hat es dann die alte Marke benutzt? Weil jeder, der Alone in the Dark von früher kennt, wird ja bei dem Spiel nicht sagen, oh ja, geil, das ist ja.
Naja, wenn es gut gewesen wäre, vielleicht.
Die Sache ist, also die Inkonsequenz dessen, was sie hier an den Tag gelegt haben, hat ihnen jedenfalls nicht geholfen. Nee. Es war jetzt auch nicht der einschneidende Punkt bei Alone in the Dark 2008. Das waren ganz andere Sachen. Aber das hat ihnen auf keinen Fall geholfen. Dieser Twist bringt überhaupt gar nichts. Nee. Null. Und hier ist halt eine neue, sehr, sehr andere Perspektive. Die alten Fans konnte man mit diesem Titel nicht gewinnen. Und das heißt, man muss dann halt was sehr Neues liefern. Sie hätten den Helden nicht Carnby nennen sollen. Sie hätten das Spiel nicht Alone in the Dark nennen sollen, einfach, Punkt.
Und du könntest halt ein paar Namen umbenennen und niemand würde jemals eine Assoziation mit Alone in the Dark herstellen.
Wenn sie hingegen machen, ein Privatschnüffler steigt in den 1920er Jahren in ein Haus ein, um dort vom Dachboden irgendwas zu bergen und plötzlich wird er angegriffen, dann könnte man darüber nachdenken. Und das ist, also wenn man eine sehr andere Perspektive wählt, dann muss man, glaube ich, hier wieder gucken, warum heißt das Spiel noch so? Warum, genau. Warum soll es mit diesem anderen Franchise zu tun haben? Vielleicht hat es ja einen spielerischen Hintergrund oder vielleicht ist es wie Cloverfield und in diesem Universum passiert einfach alles und es hat überhaupt keinen Bezug.
Also ich würde schon sehr deutlich sagen, dass ein Alone in the Dark ohne Gabelstapler für mich kein wahres Alone in the Dark
ist. Ja, was wäre heute dann ein Alone in the Dark Reboot, ne?
Ja, also es kann meinetwegen das sein wie das erste Teil, aber es braucht halt einen Gabelstapler.
THQ Nordic haben ja jetzt die Rechte, also wer weiß, ob sie
das machen. Ja, das ist halt, wir haben noch ungefähr 3 Minuten, bis die nächsten 2 Reboots und ein Sequel angekündigt wird, weil hat die wirklich THQ Nordic?
Ja.
Weil dann ist es ja wirklich nur eine Frage der Zeit, bis da
das. Aber da frage ich mich halt, was dann da draus?
Es ist nur die Frage, kommt das vielleicht zuerst oder kommt zuerst das Gremlins Reboot, was definitiv auch noch kommen wird?
Gibt so einfach eine Zwischensequenz nach 6 Stunden Biomutant, wo der Biomutant in die Kamera guckt und sagt, 1000 years sind seit 2008 vergangen.
Das Ding ist, man könnte halt das letzte Call of Cthulhu Spiel re-releasen und einfach Alone in the Dark drüber kleppen und den Detektiv Edward Cullen. Und das wäre mehr ein Alone in the Dark Spiel als das, weil Alone in the Dark ist ja einfach ein Call of Cthulhu Spiel, was die Rechte nicht hatte.
Ich meine, denk mal darüber nach, wie bescheuert man sich anstellen muss, um etwas wie Alone in the Dark, dessen ersten Teile im Lovecraft Horror spielen, Nummer 1, in einem Piraten Anwesen spielen, Nummer 2, und in einer Wildweststadt spielen, Nummer 3. Ja. Wie man es schafft, so eine Reihe ihres Profils zu berauben. Ja, stimmt. wie schafft man das überhaupt? Eigentlich nur, indem man den Helden 200 Jahre schlafen lässt und dann versucht, das noch hinterher als Twist zu verkaufen.
Nee. Und indem man sehr viel Half-Life gespielt hat und dachte, wir wollen jetzt auch Physik-Sachen hier umsetzen.
Das ist ja, also nee, wenn man sich. Gibt es Beispiele für einen Reboot, der sich inhaltlich, thematisch, ästhetisch, der sich in fast allen Sachen oder in möglichst vielen Sachen von seinem Original entfernt hat und trotzdem ein gutes Reboot ist? Gibt es die große Ausnahme? Fällt euch was ein?
Ich gucke gerade auf die Liste der
Reboots.
Auf Wiki. Na, obwohl, nee.
Ja, sag.
Nee, ich wollte gerade Ninja Gaiden sagen, aber das ist auch nur von 2D in 3D zu gehen. Die haben ja trotzdem schon den Kern von Ninja Gaiden übernommen.
Ich weiß, also von einem 2D-Plattformer zu gehen zu einem
3D-Hack'n'Slash. Stimmt, das ist kein Plattformer mehr.
Schon ein großer Unterschied.
Aber trotzdem hat es halt noch den Schwierigkeitsgrad und die ganze Ninja-Ästhetik und so.
Und vielleicht ist es auch so, wenn der Ursprungsstoff gar nicht mehr Leuten so teuer ist. Vielleicht ist das ein Punkt. Also so, sie nehmen dann das ursprüngliche Franchise und sagen einfach nur, ja, es hat halt den Namen, damit es ein bisschen mehr Buzz generiert, ein bisschen mehr in den News ist und so weiter und so fort. Aber im Grunde machen wir ein neues, richtig tightes Spiel.
Es kann ja auch abschreckend durchaus sein. Das ist eigentlich ein Beispiel, das mir ganz im Hinterkopf ist, weil es gibt King's Quest. Hat irgendjemand King's Quest gespielt, das vor ein paar Jahren erschienen ist?
Von Activision? Das neue meinst du?
Ja.
Die erste Episode.
Das ist super. Ich mag das voll gern.
Ich wollte immer und dann ist es hinten runtergefallen, wie es auch so oft ist.
Ich finde, das hat einen tollen Grafikstil. Ich finde, das Writing ist hervorragend. Das ist super lustig. Zumindest am Anfang. Weil, also erstmal, ich finde halt, King's Quest war abschreckend einfach, weil niemand hatte mehr heutzutage, oder zumindest nicht viele Leute, haben so diese krasse King's Quest-Liebe. Das ist so ein bisschen hinten runtergefallen aus der Popkultur. Deswegen weiß ich nicht, ob das sofort dann so viele Leute anfixt. Aber vor allen Dingen war bei King's Quest das Problem, erneut Vision und vielleicht auch ein bisschen Budget. Weil King's Quest, die erste Episode, war einfach wirklich allen Belangen, hat den besten Telltale-Spielen, wie ich finde, in wenig nachgestanden. War auch sehr so Telltale-like. Mit ein bisschen mehr Rätselfokus. Also es hatte mehr Rätsel als ein typisches Walking Dead-Spiel oder so. Aber dann, als irgendwie, ich glaube, es war die dritte oder vierte Episode, war dann plötzlich nur noch Rätsel. Du hattest fast gar keine Story mehr, sondern du hattest eine große Episode, die nur daraus bestand, durch so einen Rätselturm zu klettern. Oh. Was total weird war und ich glaube auch dem Budget geschuldet war, aber du hattest so krasse Swings von A zu B zurück zu A zu Z in den Episoden und dem Fokus von Episode zu Episode, dass das all over the place war. Deswegen, obwohl ich dieses Spiel grundsätzlich sehr mag, ist es kein guter Reboot, weil es in so einem Mikrokosmos das gemacht hat, was Tomb Raider über viele Jahre gemacht hat. Ja. Nämlich ständig zu wechseln, wo es eigentlich hin will.
Ich überlege, es gibt ein Spiel, das ich habe es vorhin vor dem Podcast schon mal kurz genannt, von dem ich sagen würde, es ist maximal weit entfernt von seinem Ursprungsstoff. Zumindest fällt mir kein Reboot ein, was noch weiter von seinem Ursprungsstoff entfernt ist, und das ist Syndicate. Es ist in seinem Genre, es ist in seiner Ästhetik, es ist in seinem Ton, es ist in fast allem sehr, sehr weit entfernt. Das Einzige, was es hat, ist, es sind beides grob Cyberpunk-Spiele. Mhm. Sie spielen in der Zukunft, sie sind futuristisch. Und in beiden Spielen gibt es ein Element, was mit Gedankenkontrolle zu tun hat. Und es gibt halt diese, was jetzt nicht unbedingt Syndicate-typisch ist oder Syndicate-eigen ist, sondern was einfach ein Cyberpunk-Staple ist, ist halt Evil Corp. Ne? Also dieses, ja. Der Einfluss von großen Corporations. Und das ist halt so ein Cyberpunk-Thema, was allgemein. Ansonsten gibt es da nicht viel. Ich würde sagen, das neue Syndicate war okay, kann man sagen,
das war ein okayes Spiel.
Ja,
Was Leute wirklich lieben, ist, zumindest die Leute, die es gespielt haben, ist der Online-Modus. Es hat so einen
Koop-Online-Spieler
gehabt, der wohl richtig
gut war. Der ist fucking weird. Und ich glaube, das ist ein Beispiel für das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Je weiter entfernt die moderne oder die heutige Leidenschaft von Leuten ist noch vom Originalmaterial, desto bereiter sind sie, auch mal 5 Grad sein zu lassen und nicht gleich Heugabeln zu zücken und Barrikaden zu bauen. Weil Syndicate wird, glaube ich, heutzutage immer noch respektiert von Leuten, die es kennen und so, aber es gibt wenige Leute, die sagen, oh, Syndicate, das Spiel meiner Jugend. Es ist ein gutes Spiel, das alte Syndicate, das ist ein tolles Spiel in vielerlei Hinsicht. Einer von diesen Bullfrog, naja, ich will nicht sagen Klassikern, weil im Vergleich zu anderen Bullfrog-Spielen ist es ein bisschen, ist eher ein
Liebhaber-Titel. Einer der unbekannteren, genau,
von Bullfrog würde ich auch genau sagen. Und genau das ist vielleicht der Sweet Spot gewesen, weswegen Leute bereit waren, Syndicate, das Neue, zu akzeptieren. Weil wäre Syndicate so beliebt gewesen wie Dungeon Keeper und dann hätten sie ein neues Syndicate gemacht, was diese völlig andere Perspektive draufklatscht oder so, glaube ich, hätte es Outcry gegeben. Ich glaube, dann hätten mehr Leute gesagt, nee, genau, so das, nicht.
Und so war es eher ein Schulterzucken.
Und so war es, ach ja, okay, sure. Wir nehmen es.
Genau. Warum nicht
Skrillex?
Und es sind auch nicht so viele Leute da, die überhaupt mit der Schulter zucken können.
Ja, das ist so.
Das kommt dann halt auch noch dazu. Aber dann frage ich mich halt wieder, warum nennt man es dann
Syndicate? Ja, das ist die große Frage. Das ist halt so, wenn
was ist dann der Vorteil davon?
Weil es 1000 Verkäufe mehr bringt.
Ja,
aber das ist alles. Und weil es in den News kommt.
Und falls man vielleicht nicht den Marketingaufwand betreiben muss, überhaupt Namen und sowas zu entwerfen.
Ich würde halt nicht, also ich glaube nicht, dass es mehr Verkäufe bringt, sondern ich glaube halt, dass das der einfache Gedankengang ist. Das ist wahrscheinlich mehr, weil Brand Recognition bringt doch bestimmt Verkäufe. Ich würde halt sagen, so Syndicate ist das perfekte Beispiel, warum das offensichtlich nicht der Fall ist, weil das ist ja komplett untergegangen. Es ist halt ein bisschen so, als wenn du halt sagst, wir haben noch Theme Park. Was denn, wenn ein Shooter ist, wo man vielleicht durch einen Theme Park böse Gegner beschießt? Das ist halt dumm.
Two-Point Hospital als ja. Gore- Ego-Shooter. Ich denke, wir haben die Säulen dessen etabliert, ja, was ein gutes Reboot oder ein schlechtes Reboot ausmacht. Und liebe Spielindustrie, damit habt ihr die Formel. Wir Fans haben sie euch präsentiert.
Ja, damit unterstützt uns auf Patreon-Spiel, bitte. Mit dieser Formel.
Hast du gerade die Spielindustrie gebeten, sie sollen uns auf Patreon
unterstützen? Naja, damit sie den überhaupt hören können.
Aber inoffiziell, damit die Leute das nicht wissen, dass wir von der Spielindustrie unterstützt werden.
Okay. Ja, genau, das schadet vielleicht
Bobby ein bisschen. Schmotig?
Bobby Schmotig? Das klingt nach einem unabhängigen Spielemagazin im Herzen
von Berlin. Und wir bedanken uns bei unserem Podcast-Produzenten.
Bobby Schmotig, wir haben endlich einen $250-Produzenten.
Und übrigens, Hook gibt es jetzt exklusiv auf dem Epic Store. Also ihr habt jetzt die perfekte Formel, liebe Spielemacher, haltet euch dran und dann kann eigentlich, also ich erwarte, dass jetzt in Zukunft nur noch gute Spieler-Reboots kommen, nur noch,
ausschließlich. Genau. Und also für alles andere gibt es dann nochmal extra Punkte Abzug. Ich glaube, ein komplett separates Podcast-Thema wäre wieder Reboots, die man mal machen sollte.
Ja.
Spiele, die mal zurückkommen
könnte. Haben wir auch auf der Liste stehen.
Ja. Okay, dann soll es das an dieser Stelle gewesen. Ja, unter anderem.
Fertig.
Und diese, bei mir ist es halt die ActRaisers Hellraiser-Reihe, Dino Crisis ist ganz oben mit dabei.
Okay, wir müssen aufhören.
Siehst du, man kommt sofort auf die Gasse. Vielen Dank, Leo, dass du dabei warst. Ihr könnt Leo besuchen auf twitch.tv/thegermanguy, wo er regelmäßig streamt. Sonntags um 14 Uhr war es, gell?
Mhm. Und auch unter der Woche.
Und ein random unter der Woche, dass du dann ankündigst, oder?
Ja, genau.
Richtig. Und die Aufzeichnung davon gibt es bei Time2Drei. Falls ihr da vorbeischauen wollt, da gibt es auch diverse andere Projekte, die gerade am Laufen sind. Und auf Twitter findet ihr Leo auch unter @thegermanguy, war das richtig?
Genau.
Ja, ne? Ja. Daher kommt ja der Name.
Richtig.
Ja.
Und meine Patreon-Seite heißt auch so.
Was heißt noch thegermanguy?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe auch nie gecheckt, ob jemand anders diesen Nickname benutzt.
Na, jetzt ist es sowieso deiner.
Du bist halt weder blond, also du bist halt übelst nicht German, muss man auch mal dazu sagen.
Wow, because all Germans are blond.
Ja krass, naja, du hast wenig Arisches an dir, das wollte ich schon länger mal sagen.
Hm. Das stört oft.
Das stört mich schon länger an dir.
Das aber ist, du bist ja. Erstmal, wenn ich hier ins Tuxbüro komme, muss ich meinen Ariausweis über drei Generationen zeigen, sonst lass ich nämlich gar nicht rein.
Ich glaube, du hast noch nie ein Bier getrunken in meiner Gegenwart, was auch an mir liegen könnte.
Ich glaube, ich habe schon vor der Kamera in euren Streams Bier
getrunken. Ist das so? Ja, doch, stimmt, da hast du recht, ja. Aber du hast auch keine. Du hast Hosenträger. Da haben wir vielleicht eine approachable.